herzlich willkommen zu Episode 81 unseres Zentralasien-Tour-Podcasts. Wir haben heute Dienstag, den 24. Juni 2025 und befinden uns in der Stadt Johor Bahru.
Ja, Johor Bahru, unsere letzte Stadt in Malaysia, ganz im Süden von Malaysia. Gegenüber hier liegt schon Singapur. Das wird uns dann in den kommenden Tagen erwarten und euch in der nächsten Episode. Für diese Episode, da steigen wir mal ein mit der Hauptstadt Kuala Lumpur, der Hauptstadt von Malaysia, denn das war ja quasi, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben.
Wir sind ja bereits am 3. Juni in Kuala Lumpur angekommen. Die letzte Episode haben wir hier veröffentlicht. Aber da wir ja Besuch erwartet haben in Kuala Lumpur, nämlich mein Bruder, und der allerdings erst am 9. Juni eintreffen würde, haben wir uns erstmal ein günstiges Hotel ganz im Norden der Stadt genommen und noch nichts angeschaut an Sightseeing und sowas, das für später aufgehoben, und dort dann eben so technische Sachen wie eben die letzte Podcast-Episode oder noch ein bisschen was am Fahrrad organisieren, sowas erledigt. Und dann eben am 9. Juni sind wir erst in die Stadt wirklich reingefahren und in die Stadtmitte umgezogen, haben dort Gregory getroffen, also meinen Bruder, der dann eben mit seinem Flug gerade ankam. Der hat uns netterweise ein tolles Apartment spendiert hier mitten in der Stadt, in der Nähe von so einer Mall, in so einem, ja, so einem Wohnhochhaus ist das hier. Also davon gibt es irgendwie ganz viele hier in Kuala Lumpur. Also wir hatten quasi sowas wie ein Airbnb, das heißt ein eigenes Apartment. Das ist privat vermietet, wir haben es aber trotzdem über Booking.com gebucht. Das heißt, wir hatten hier ein großes Wohn- und Esszimmer, zwei Schlafzimmer, Küche, und tatsächlich hat dieses, also ich weiß nicht, wie viele Wohnungen hier im Haus sind, vielleicht so 300, grob geschätzt. Also es ist 40-stöckig tatsächlich, das Haus, und in Stockwerk Nummer 3 gibt es auch einen Pool, den alle nutzen können und der tatsächlich auch gar nicht überlaufen ist, haben wir auch mal genutzt. Schön mit Palmen noch angelegt, also eigentlich ja ein ganz nettes Wohnhochhaus. Bisschen kompliziert ist das Rein- und Rauskommen immer, weil da so Wachen am Rand stehen und man theoretisch mit seiner Karte reinkommt, und den Aufzug kann man auch nur mit seiner Karte benutzen von der Wohnung, sonst kommt man gar nicht erst hoch. Aber da wir nur zwei Karten hatten und drei Personen, war die Wachmänner immer so ein bisschen verwirrt, weil eigentlich jeder seine eigene Karte haben muss oder man sonst irgendwie einen Besucher eintragen muss. Aber hat dann schon geklappt.
Nach zwei Tagen kannten sie uns dann mehr oder weniger auch und wussten dann schon, dass sie uns durchwinken können.
Genau, also waren schon recht nett, aber ja, alles überwacht hier. Wer nicht wohnt, kommt hier eigentlich nicht rein. Ja, und hier haben wir dann eben 6 Nächte zusammen gewohnt in dem Apartment. Und ja, teilweise hatten wir auch eine gute Aussicht. Also ja, aus dem Wohnzimmer hat man nur die Aussicht auf das Hochhaus nebenan, aber aus dem einen Schlafzimmer hat man noch eine schöne Aussicht, teilweise zumindest ein kleines Eckchen über die Stadt. Ja, und wenn man eben dann eben so aus der Ferne oder auch von mittendrin über die Stadt schaut, da sieht man vor allem chinesische Architektur. Also nicht im Sinne von irgendwie Tempel und verschnörkelt. Jedenfalls eher so, dass wir so ein Bild zuletzt eigentlich vor allem in den chinesischen Großstädten hatten. Also viele Hochhäuser, moderne Hochhäuser und Glastürme, die dann die Skyline der Stadt so ein bisschen beherrschen.
Die berühmtesten von diesen Hochhäusern sind natürlich die Petronas Towers, die Zwillingstürme, die so grob die Form von zwei stehenden Raketen haben und die ja so auf mittlerer Höhe mit einer sehr markanten Brücke verbunden sind. Haben sicherlich viele von euch ein Bild davon im Kopf oder zumindest schon mal eins gesehen, was sie wiedererkennen würden, wenn man euch ein Foto zeigen würde. Die sind 452 Meter hoch und die waren das höchste Gebäude der Welt, beziehungsweise die beiden höchsten Gebäude der Welt von 1998 bis 2004. Heute sind sie nur noch auf Platz 19 der weltweit höchsten Wolkenkratzer, aber die Malaien haben tatsächlich nachgelegt. Es gibt mittlerweile zwei Gebäude in Kuala Lumpur, die noch höher sind als die Petronas Towers. Das war mir tatsächlich auch überhaupt nicht so bewusst. Zum einen ein Gebäude mit dem Namen The Exchange 106, gebaut im Jahre 2019, ist auf Platz 18 weltweit der höchsten Gebäude. Und dann noch aus dem Jahre 2023 der Wolkenkratzer mit dem Namen Merdeka 118, Merdeka 118. Und der ist mit 679 Metern Höhe sogar auf Platz 2 der höchsten Gebäude, also das zweithöchste Gebäude der Welt, noch vor dem chinesischen Shanghai Tower. Also auch das echt, hatte ich echt nicht so auf dem Schirm, dass sie da so aufgeholt haben. Für mich war immer der Shanghai Tower noch das zweithöchste Gebäude der Welt, aber nein, die Malaien haben hier tatsächlich noch eins nachgelegt. Platz 1 ist natürlich weiterhin unangefochten der Burj Khalifa in Dubai. Aber man sieht, man hat hier auch in Malaysia offensichtlich eine ähnliche Schwäche für Prestige-Wolkenkratzer wie in China oder in Arabien. Und das ist doch was anderes für uns. Also ich meine, sowas gab es jetzt weder in Bangkok noch in Hanoi. Das ist vom Stadtbild schon ein gewisser Unterschied auf jeden Fall zu den anderen Hauptstädten in Südostasien, in denen wir waren. Und ja, also jetzt nicht nur die Höhe der Wolkenkratzer und auch die Menge, also ich meine, es sind ja auch durchaus noch mehr als nur die drei, sondern man hat wirklich einige Glastürme hier rumstehen. Aber nicht nur das erinnert doch ein bisschen an Dubai, sondern es gibt dann natürlich auch unten in den Petronas Towers so eine Schickimicki-Mall und direkt davor ein Park mit einem Springbrunnen, mit einem großen, der zur Musik tanzt. Auch das kommt uns ja schon aus Dubai sehr bekannt vor. Wobei man schon sagen muss, dass was die Fontänenhöhe des Brunnens und dessen Choreografie im Takt zur Musik angeht, da spielt Dubai, der Dubai Fountain und auch jetzt zum Beispiel der Fountain in Macau, wo wir schon mal waren und wahrscheinlich auch der in Las Vegas, das ist schon mal nochmal eine eigene Liga. Da kommt jetzt der Brunnen hier in Kuala Lumpur schon bei weitem nicht ran, muss man sagen.
Ja, ansonsten ist das Stadtbild, also vor allem das traditionelle Stadtbild, jetzt nicht so spannend, wie zum Beispiel es in Georgetown war oder so. Es gibt zwar auch ein Chinatown und ein Little India mit ein paar buddhistischen und hinduistischen Tempeln, die kann man sich dann schon auch anschauen, aber sonst geht man da halt vor allem wegen des Essens hin.
Jedenfalls dann, wenn man in seinem Leben schon mal den einen oder anderen Tempel gesehen hat von diesen beiden Religionen.
Genau, ansonsten gibt es eben weniger besondere Sehenswürdigkeiten oder besonders hübsche Straßenzüge hier. Also ab und zu auch mal ein bisschen Street Art oder ein paar Lampions, aber ja, vor allem ist es schon geprägt eher von den Hochhäusern und sowas. Und von der Kolonialarchitektur sieht man auch nur vereinzelt was, oft auch nicht so gut instand gehalten oder teilweise sah schon ganz nett aus, aber war hauptsächlich hinter Baugerüsten versteckt aktuell. Da hatten wir vielleicht einfach ein bisschen Pech. Zwischen dem ganz modernen eben, was es vor allem gibt, und dem ganz alten, was es halt dann nicht mehr so viel gibt, gibt es aber noch ein paar interessante Bauwerke aus der Zeit nach der Unabhängigkeit, also so den 60er Jahren.
Ja, da ist vor allem wahrscheinlich die Nationalmoschee zu nennen und das Nationaldenkmal. Das sind so Stahlbetonbauwerke, aber jetzt nicht so brutalistisch wie, weiß ich nicht, in Jerewan oder vielleicht auch sonst in dem einen oder anderen Sowjetstaat oder der einen oder anderen Sowjetstadt, sondern eher so ein bisschen filigraner. Also man hat halt so dünne Betonstelzen, die Balkone oder die Dächer halten und dadurch wird das alles sehr viel offener, man hat relativ viel Lichteinfall. Helle Farben, also vor allem weiß dominiert bei den Wänden oder vielleicht bei der Moschee zum Beispiel auch so ein Himmelblau, Hellblau, Helltürkis. Also ich würde sagen, so vom Stil ist das durchaus ganz hübsch, aber naja, es ist halt immer noch Beton. Beton ist halt nicht so das schönste Material aus heutiger Sicht, würde ich sagen. Und außerdem sieht man halt den Gebäuden ihr Alter halt schon auch an. Das ist jetzt halt irgendwie 50, 60 Jahre alt. Auch, ja, es ist schon in Schuss gehalten, trotzdem bröckelt hier und da der Putz und so, also, ja, so sieht's da aus.
Ja, das war's im Grunde so vom Stadtbild, wobei eine Sache tatsächlich, würde ich noch sagen, es ist ein bisschen trubeliger noch, habe ich das Gefühl. Gut, es ist natürlich die Hauptstadt, wahrscheinlich die größte Stadt in Malaysia. Und es gibt halt zum Beispiel auch, es gibt riesige Malls wieder, wie wir sie eigentlich wahrscheinlich seit Dubai nicht mehr hatten, so riesig. Und teilweise gibt es so einen Platz Richtung Times Square irgendwo, wo sich die Leute dann tummeln und wo dann auch riesige Bildschirme angebracht sind mit Werbung und sowas. Und nachts natürlich alles beleuchtet schön und so weiter. Also ja, sehr trubelig teilweise, aber ist natürlich auch mal interessant.
Ich fand es eher mühsam. War dann eher froh, wieder ein bisschen rauszukommen, zum Beispiel in den Botanischen Garten.
Ja, ein bisschen Natur gibt es erstaunlicherweise auch mitten in der Stadt. Also wie du sagst, der Botanische Garten ist halt im Grunde wie so ein hübscher Park. Gibt so ein paar kleine Gärten im Garten, Orchideengarten zum Beispiel oder auch einen Hibiskusgarten. Also ganz wichtig, weil Hibiskus ist die Nationalpflanze Malaysias. Haben sie entsprechend ganz viele Hibisken, wenn es der Plural ist, gepflanzt.
Hibiski oder Hibiskus bei U-Deklination, ich weiß es nicht.
Ja, ansonsten ist der Botanische Garten halt eher wieder was für Spaziergänger, also mit Asphaltwegen und so. Klar gibt es Palmen und tropische Gewächse, aber halt nicht richtigen Regenwald. Cooler dagegen ist allerdings der Tamantugu. Das ist direkt neben dem Botanischen Garten im Grunde. Es ist eigentlich eine Fläche nur von 800 Meter mal 300 Meter, mitten in der Stadt eben. Aber da wächst noch relativ ursprünglicher Regenwald und der ist dann durchzogen von ca. 6 Kilometer Wanderwegen. Und diese Wanderwege, die kreuzen sich erstmal erstaunlich selten, aber um dann trotzdem auf 6 Kilometer oder so zu kommen, müssen die entsprechend total verschlungen sein. Und das sieht man dann auch auf der Karte, wie verschlungen die sind.
Ja, es sieht echt irgendwie so aus, als hätte man jemandem die Aufgabe gegeben, male einen möglichst langen Strich in ein kleines Kästchen, wobei sich dieser Strich selbst nie kreuzen darf. Und dann würde man ja auch ganz viele kleine, enge Schlangenlinien und Serpentinen im Prinzip so zeichnen. Und genau so sehen die Wege auf der Landkarte von diesem Park da aus.
Ja, und dadurch ist es halt, eigentlich kann man viel laufen, obwohl es eigentlich so eine mini kleine Fläche mitten in der Stadt ist, hätten wir eigentlich auf der Karte gar nicht entdeckt. Also der Tipp kommt von meinem Bruder, dass man da wandern gehen kann, weil er sich halt informiert hat. Hätten wir gar nicht auf dem Schirm gehabt, weil es ist echt eine kleine Fläche. Aber kann man trotzdem richtig schön durchlaufen.
Ja, also obwohl das wirklich so mitten in der Stadt ist, sind die Wege echt schön und noch naturnah gehalten. Also in China wäre das sicherlich alles komplett betoniert und mit Geländer und so weiter versehen worden. Aber hier hat man wirklich nur gestampfte Erde, keinen Beton oder so, sondern man läuft einfach auf der festgetretenen Erde, die dann auch oft noch von Wurzeln durchzogen ist und so, wo man aufpassen muss, dass man nicht stolpert. Also das ist echt, sind echt richtig schöne Wege einfach, naturnahe Wege. Ich meine, ja, manchmal haben sie schon Stufen gebaut und so, damit man jetzt nicht den Berg steil hochklettern muss oder runterklettern muss. Aber zum Beispiel jetzt auch Geländer oder so gibt es dann halt trotzdem nicht unbedingt, sondern eher nur selten. Und ja, deswegen fand ich es eigentlich echt ganz nett. Aber es ist halt trotzdem noch gut genug in Schuss, diese Wege, dass man sie gut gehen kann. Ohne, dass man sich jetzt irgendwie durch überwuchernde Pflanzen oder Spinnweben oder so kämpfen müsste. Also echt einfach relativ komfortabel.
Ja, es ist ein ganz netter Mittelweg im Grunde. Man ist jetzt nicht so 100% im Dschungel, weil der Weg halt nicht komplett eng ist und wirklich nur durch Austreten durch den Dschungel entstanden ist sozusagen, sodass man sozusagen, weiß ich nicht, 20 Zentimeter Pfad hat und dann durch ein Spinnennetz läuft. Es ist aber auch jetzt nicht so wie im Botanischen Garten, wo du da halt so einen Asphaltpfad hast und rumläufst, sondern ja, es ist ganz gut zum Wandern. Es ist vielleicht ein bisschen anspruchsvoller als Spazierengehen und nicht so anspruchsvoll wie Trekking im Dschungel. So kann man es vielleicht ausdrücken.
Aber es reicht auf jeden Fall, trotz dieser kleinen Fläche, dass man sich da auch mitten in der Stadt fühlt, als wäre man mitten im Dschungel. Ich würde fast sogar sagen, man hört so die Geräuschkulisse von der Stadt kaum noch dort und eben auch die Geräusche werden echt dominiert von, weiß ich nicht, Vögelgezwitscher und was da sonst noch so rumkreucht und fleucht.
Ja, man sieht nämlich tatsächlich auch ein bisschen Wildlife, also Makaken haben wir ein paar gesehen, also diese Äffchen, die ab und zu auch bei den touristischen Sehenswürdigkeiten irgendwo außerhalb vertreten sind, aber hier halt eher in freier Wildbahn. Warane haben wir gesehen und auch Skinke, also so Echsen-ähnliche Tiere.
Eidechsen im Prinzip, aber in richtig dick und fett und groß. Ja, das war vielleicht sogar tatsächlich so ein bisschen das Highlight von Kuala Lumpur, vor allem, weil ich es doch einfach relativ speziell fand. Ich meine, Botanischen Garten war es halt bei weitem nicht der erste, den wir hier in Kuala Lumpur besucht haben, aber so ein Dschungel mitten in der Stadt in der Form war einfach speziell irgendwie und trotzdem sehr angenehm und einfach eine schöne Abwechslung, auch wenn man sonst halt irgendwie hier in der Stadt unterwegs ist, dann mal so einfach 2 Schritte zu gehen und man ist mitten im Dschungel. Das war cool. Ja, Was wir da auch noch gemacht haben, wir sind noch ins Nationalmuseum gegangen. Ist ein ganz nettes Museum, so über die Geschichte Malaysias, an sich nichts Besonderes, aber wir müssen diesen Besuch mal zum Anlass nehmen, vielleicht nochmal kurz eine kleine Anmerkung / Korrektur vielleicht sogar zu dem Geschichtsteil zu machen, den wir in der letzten Episode über Malaysia hier in der Episode dabei hatten, in Episode 80. Da war jetzt zwar nichts faktisch falsch von dem, was wir gesagt haben damals, aber vielleicht so, nachdem man jetzt jedenfalls in dem Museum hier in Kuala Lumpur war, war die Perspektive, die wir dort so ein bisschen ausgebreitet haben, vielleicht ein bisschen arg die britische Perspektive. Also zum Beispiel hatten wir in der letzten Episode im Geschichtsteil gesagt, dass die East India Company, also die Briten quasi, dass die Insel Penang, also das ist die Insel, auf der eben Georgetown liegt, dass die Insel vom lokalen Sultan einfach gepachtet hätten. Im Museum hier jetzt wird es wie folgt erzählt, das wäre dann wahrscheinlich wohl eher so die malaiische Perspektive. Demzufolge haben die Briten zunächst mal den Sultan, den Lokalen, um die Abtretung der Insel Penang gebeten, was der aber abgelehnt hat. Und dann war es wohl so, dass der Sultan kurz darauf militärisch von Siam und Burma bedroht wurde. Und daraufhin hat dann der Sultan Großbritannien angeboten, dass sie Penang haben können, aber im Gegenzug nur für militärische Unterstützung. Das haben dann die Briten wiederum abgelehnt. Das heißt, die wollten quasi die Insel eigentlich bedingungslos haben und sich nicht verpflichten, dem Sultan dann militärisch zur Seite zu stehen. Und letztlich haben dann daraufhin die Briten Penang dann einfach irgendwann einfach so als annektiert erklärt, woraufhin dann der Sultan wieder protestiert hat und der Sultan hat dann auch eine Flotte zusammengestellt, um die Briten wieder zu vertreiben. Und diese Flotte, die wurde dann von den Briten in einem Präventivschlag zerstört und erst daraufhin hat dann der Sultan auch einen Pachtvertrag mit den Briten unterschrieben, demzufolge dann eben die Briten diese Insel pachten konnten. Also ja, man kann jetzt nicht wirklich davon reden, dass der Sultan das irgendwie freiwillig irgendwie so bei der ersten Anfrage direkt akzeptiert hat und gesagt hat, ja gerne, könnte haben, zahlt halt was für, sind wir uns einig. So war es nicht. Da war schon eine ganze Menge militärisches Muskelspiel auch von Seiten der Briten dabei. Das zweite Beispiel ist dann noch, dass, also wie gesagt hatten in der letzten Episode, dass die Sultanate auf dem Festland halt formal unabhängig blieben, aber dass ihnen britische Berater zur Seite gestellt wurden. Auch das ist nicht falsch. Das steht so im sogenannten Pankow-Vertrag. Aber in diesem Vertrag steht auch, Zitat, "The Sultan receives and provides a suitable residence for a British officer," das wäre dann der Berater, "who shall be accredited to his court and whose advice must be asked and acted upon all questions other than those touching Malay religion and custom." Das heißt, es war jetzt nicht einfach nur irgendein Berater, sondern es war ein Berater, den man fragen musste und dessen Ratschläge man zu befolgen hatte. Wobei man dann Ratschläge vielleicht in dem Kontext auch mal in Anführungszeichen setzen könnte. Man könnte auch sagen, es sind Befehle. Ja, jedenfalls nach malaiischem Verständnis war schon ganz Malaysia von Großbritannien kolonialisiert. Nicht nur Penang, Malakka und Singapur. Und ja, auch wenn die Sultanate formal unabhängig blieben, de facto waren sie es einfach nicht. Das muss man schon einfach so sagen.
Ja, was man als Sehenswürdigkeit auch noch nennen sollte, bevor wir mit Kuala Lumpur abschließen, sind die Batu Caves. Die sind tatsächlich ganz im Norden der Stadt, also in der Nähe dort, wo wir eigentlich gewohnt haben, bevor mein Bruder dann kam. Da ist dann im Grunde einfach so ein Karstberg und in den Karstberg wurde wieder mal, Tempel dran bzw. reingebaut. In dem Fall hinduistische Tempel. Und dann führt da eine Treppe auch hoch am Karstberg. Und oben von der Treppe kommt man dann in eine Höhle. Und da laufen auch überall Affen rum, also auf dem Gelände vorne dran und in den hinduistischen Tempeln. Also mehrere kleine Tempel gibt es unten und so. Also das Setting ist ganz nett. Und tatsächlich gibt es da dann auch irgendwelche dunklen Tunnel, wo man aber nur mit Natur reinkommt oder mit extra Eintritt. Wir sind da tatsächlich mit dem Fahrrad schon vorbeigefahren, als wir in die Stadt reinkamen. Da hat Tizian sich das Ganze angeschaut und ich habe mir gesagt, ich spare mir das mal auf mit meinem Bruder. Da sind wir zu zweit dann nochmal, mein Bruder und ich, von der Stadt hingefahren und ich war aber so blöd, keine lange Hose mitzunehmen. Ich hatte nur meine ganz kurze Shorts an und leider als Frau darf man mit einer kurzen Shorts aber nicht hoch, zumindest behaupten die Leute das da und wollen dir dann halt verkaufen für 3 Euro so einen Rock, damit du ihn drüber ziehst. Habe ich dann tatsächlich nicht gemacht. Ich habe es nicht gesehen, aber ja, mein Bruder und Tizian haben es gesehen. Ist wohl ganz nett. Also wenn man jetzt noch nicht in so einem Tempel in einem Karstberg war, kann man das gerne mitnehmen und kommt man auch ganz gut mit dem Zug von Kuala Lumpur aus hin, recht günstig.
Wir haben also 5 schöne Tage mit Gregory in Kuala Lumpur verbracht, aber sein Besuch hatte natürlich auch mal wieder einen weiteren Vorteil für uns, denn natürlich hat uns auch Belindas Bruder mal wieder die ein oder anderen Ersatzteile, die einen oder anderen neuen Ausrüstungsgegenstände mitgebracht. Lass mal kurz aufzählen. Das eine war neue Kamera für Belinda.
Ja, meine Kamera hat letztendlich einige Probleme gehabt. Also einerseits, das Objektiv ist eigentlich schon Schrott seit mindestens einem Jahr oder so. Also irgendwie ist in irgendeiner Wüste da zu viel Sand reingekommen und an irgendeinem Punkt war es so, dass ich das Objektiv nicht mehr ausfahren konnte gescheit. Dann habe ich es aber mit Mühe und Not und etwas Werkzeug doch noch hinbekommen, das Objektiv auszufahren. Ja, und unausgefahren kann man halt keine Bilder damit machen. Und seitdem habe ich es nie wieder eingefahren. Das heißt, ich habe immer die Kamera mit ausgefahrenem Objektiv. Und dadurch, dass die dann ein bisschen klobig ist und ich einhändig damit dann Bilder von der Lenkertasche ausmache und nicht immer direkt den Objektivstutz drauf gemacht habe, hat die auch einige Kratzer vorne an der Objektivlinse und so. Ist sicherlich auch ein bisschen Sand und Dreck reingekommen in die Zwischenschichten, was halt auf den Bildern vielleicht ein bisschen so Punkte verursacht. Und ja, mittlerweile ist es auch so, dass auf der Kamera selbst, auf dem Sensor irgendwie Dreck sein muss oder so, weil da auch irgendwelche Flecken sind, die immer an der gleichen Position sind und nie weggehen. Und ich kriege es aber nicht hin, die zu reinigen. Und da habe ich mir gedacht, schaue ich, ob es irgendwelche gebrauchten, günstigen Kameras gibt, die ähnlich sind wie meine. Hab das Vorgängermodell von meiner gefunden, das einfach mal gekauft auf eBay Kleinanzeigen. Mein Bruder hat es mir jetzt mitgebracht. Ja, aber es war so ein bisschen ein halber Reinfall. Also die Kamera an sich, die ist schlechter als meine. Ich sag ja, ist das Vorgängermodell. Ich dachte nicht, dass sie so, ich dachte, sie wäre ungefähr gleich, aber ich habe doch das Gefühl, sie ist ein bisschen schlechter und sie hat auch, glaube ich, Dreck auf dem Sensor. Also auch da müsste ich die Bilder nachbearbeiten, um so ein paar Flecken, die gerade bei hellem Licht zu sehen sind, wegzubekommen. Aber ich habe immerhin ein neues Objektiv dadurch. Also an der Kamera war das gleiche Objektiv wie meins. Das heißt, ja, jetzt behalte ich halt doch die alte Kamera, aber mit dem neuen Objektiv. Also nicht ganz Reinfall, nur halber Reinfall.
Dann haben wir uns von deinem Bruder noch neue Kocherdüsen für unseren Primus Omnifuel Kocher mitbringen lassen. Also der Kocher war ja quasi so schon so seit Russland oder spätestens Kirgisistan nicht mehr ganz so zuverlässig, wie wir das zuvor gewohnt waren. Sprich, wir mussten doch öfter mal reinigen. Und dabei hat sich zum einen so ein bisschen die Düse als Bottleneck sowohl im wahren als auch im übertragenen Sinne des Wortes rausgestellt. Also teilweise hat es halt auch nach dem Reinigen immer noch nicht so richtig gut funktioniert. Wenn wir aber dann eine neue Düse eingesetzt haben, dann ging es wieder. Also die Düse schien schon auch, was den Dreck angeht, irgendwie das Kernproblem zu sein. Und darüber hinaus war dann noch teilweise das Problem, dass ich die Düse offensichtlich teilweise ja so festgezogen habe oder was weiß ich, dass das Gewinde von der Düse auch dann kaputt gegangen ist. Wir hatten schon 1-2 Ersatzdüsen dabei von Anfang an, weil die in diesem generellen Repair-Set von Omnifuel ist immer quasi eine Ersatzdüse für Benzin dabei und davon haben wir uns ja auch mal nochmal ein neues mitbringen lassen. Das heißt, quasi zweimal haben wir die schon ausgetauscht, aber da das einfach also neben dem Putzen oder als nächster Schritt nach dem Reinigen des Kochers quasi einfach der effektivste Weg war, den Kocher wieder zum Laufen zu bringen, haben wir jetzt gesagt, komm, lass doch einfach nochmal 5 Düsen und zwar nicht mit dem ganzen Repair-Kit, was da sonst noch so dabei ist, sondern wirklich nur die Düsen nachkaufen, oder auch nur für Benzin die Düsen, es gibt ja noch andere für Gas und für Diesel, aber wir brauchen eigentlich ja nur die für Benzin und die konnte man eben dann noch auch im Internet bestellen, einfach nur 5 Benzin-Kocherdüsen und damit sollten wir jetzt eigentlich ganz gut ausgerüstet sein und da bin ich jetzt eigentlich auch recht zuversichtlich, dass wir damit die Zuverlässigkeit unseres Kochers wieder deutlich hochhalten können. Dann hat uns Gregory noch ein neues Steuerlager mitgebracht, beziehungsweise zumindest die Teile, die wir in der letzten Episode hatten, was erzählt, bei Belinda eingebaut hatten auf Penang Island. Einfach um da wieder quasi unser Ersatzteillager aufzufüllen, nachdem wir die alten Ersatzteile eben in Belindas Steuersatz eingebaut haben.
Und zuletzt haben wir uns noch neue Kettenblätter mitbringen lassen, also für vorne, den vorderen Teil der Schaltung sozusagen, das kleine und das mittlere Kettenblatt. Das größte benutzen wir kaum, das ist also noch nicht so abgefahren und die kleinen beiden waren aber, also die Kette ist ab und zu mal so ein bisschen drüber gesprungen bei mir zum Beispiel. Haben wir gesagt, die sind ja recht günstig, weil wir sind ja dann nicht mehr bei Shimano, sondern auf die günstigen chinesischen Pro Wheel umgestiegen, die dafür aber für uns kleinere Gänge ermöglichen. Und die haben wir uns einfach nochmal neu mitbringen lassen. Ja, und dann am 15. Juni haben wir uns dann von meinem Bruder verabschiedet, vorerst. Er reist immer noch hier herum zum jetzigen Zeitpunkt. Er ist danach nämlich nach Norden gefahren, während wir nach Süden gefahren sind. Also zuerst Richtung Penang Island, auch das hat er mitgenommen. Und danach noch nach Langkawi. Und wir sind ja in der Zwischenzeit nach Süden gefahren. Und ja, wir werden ihn mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch die nächsten Tage wiedersehen. Dazu dann in der nächsten Episode mehr wahrscheinlich. Wir sind jedenfalls nach Süden eben weitergefahren und beim Rausfahren aus der Stadt haben wir noch bei einem Fahrradladen vorbeigeschaut, um eben die neu mitgebrachten Kettenblätter zu wechseln, weil das können wir nicht selber, wir können die Kurbel nicht abbauen. Und ja, bei der Gelegenheit, neue Kettenblätter, haben wir auch gleich noch eine neue Kette gekauft.
Ja, an der Stelle vielleicht eine kurze Übersicht, was unseren Verschleiß des Antriebsstrangs angeht, also nach knapp 40.000 Kilometern, die wir da hatten in Kuala Lumpur. Da haben wir jetzt eben den 6. Kettenwechsel vollzogen. Das heißt, wir sind auf jeder Kette im Schnitt 6.700 Kilometer gefahren ungefähr. Außerdem war es dann eben der 2. Kettenblattwechsel, also rund 20.000 Kilometer pro Kettenblattsatz, bis auf das größte, weil man das weniger benutzt. Das hat jetzt schon über 40.000 im Prinzip drauf, wobei es natürlich wahrscheinlich nur für, weiß ich nicht, ein paar hundert Kilometer auch wirklich benutzt wurde. Und die Kassette, die hatten wir ja quasi bereits in Da Nang zum zweiten Mal gewechselt, also schon im Schnitt etwas früher als alle 20.000 Kilometer. Eigentlich wäre es natürlich sinnvoll gewesen, wenn schon denn schon, gleich den kompletten Antriebsstrang in einem zu wechseln, also Kettenblätter, Kassette und Kette gleichzeitig. Aber das hat sich jetzt halt für uns von der Ersatzteilverfügbarkeit irgendwie nicht so richtig ergeben und so. Deswegen haben wir jetzt halt in Da Nang die Kassette gewechselt und die Kette. Und in Kuala Lumpur die Kettenblätter und aber dann auch nochmal die Kette. Also nachdem wir dann das aber dann alles haben machen lassen an dem Radladen, ging es dann wirklich raus aus Kuala Lumpur. Kuala Lumpur hat offiziell eigentlich auch nur 2 Millionen Einwohner, aber die Stadtgrenzen sind doch relativ eng gefasst. Das heißt, um die Stadtgrenze herum ist schon auch nochmal ziemlich viel städtisches Gebiet drumherum, das formal nicht zu Kuala Lumpur gehört, aber das dann halt die Metropolregion trotzdem, oder die Metropole halt trotzdem auf, ich weiß nicht wie viele Einwohner, jedenfalls sehr viel mehr als 2 Millionen aufbläht. Und entsprechend langwierig war dann auch die Einfahrt, aber vor allem auch die Ausfahrt aus der Stadt. Das Problem war ein bisschen so in Kuala Lumpur, dass die Stadtviertel in den Outskirts häufig so geplant und angelegt wurden, dass man immer automatisch auf die großen Straßen gelenkt wird. Also das heißt, kleine Straßen, die irgendwie durch Wohngebiete führen, die sind häufig irgendwie Sackgassen oder immer nur kurz und man muss ständig abbiegen, was natürlich dann auch einfach die Strecke, die man insgesamt fahren müsste, verlängert, weil man ständig im 90-Grad-Winkel abbiegen muss. Das ist natürlich Absicht, also man möchte quasi dadurch schon von vornherein durch die Planung des Straßennetzes Durchgangsverkehr auf den kleinen Wohngebietsstraßen im Prinzip verunmöglichen. Also man wird immer quasi auf die großen Durchfahrtsstraßen, auf die dann häufig auch vierspurig sind, gezwungen, wenn man im Durchgangsverkehr unterwegs ist. Das Problem ist, wir sind natürlich mit dem Fahrrad auch Durchgangsverkehr, wenn wir aus der Stadt rausfahren wollen und nicht nur irgendwie zu irgendeinem Wohnhaus, das in einem Wohngebiet liegt. Und so werden halt auch wir auf die vierspurigen Durchgangsstraßen gezwungen. Also es gibt einfach keine kleinen Straßen, die einfach mal gerade durch die Stadt führen. Ich meine, in Amerika hast du das Schachbrettmuster, da hast du eine große Straße, daneben eine kleine Straße. Die kleine Straße ist aber genauso gerade und genauso lang wie die große Straße. Und dann kannst du mit dem Fahrrad einfach gerade schön auf der kleinen Nebenstraße fahren. Aber das ist hier einfach planerisch verunmöglicht. Ja, und deswegen mussten wir uns hier halt auch auf den vierspurigen Straßen im Prinzip aus Kuala Lumpur rausquellen. Das war schon nicht so angenehm. Aber immerhin muss man sagen, die Autofahrer waren schon ganz okay locker drauf. Also die waren ähnlich rücksichtsvoll wie in Thailand und wir haben nicht so sehr unter Gehupe leiden müssen.
Ja, unser ursprünglicher Plan war ja eigentlich, dass wir von Kuala Lumpur aus nach Osten fahren und dann entlang der Ostküste von Malaysia nach Süden. Malaysias Osten soll nämlich eigentlich dünner besiedelt sein, weniger touristisch. Da wohnen dann eben vor allem Malaien, so wie wir es ein bisschen hatten, als wir von Langkawi nach Penang gefahren sind. Es gibt dadurch eher mal bessere Wildzeltmöglichkeiten, vielleicht sogar am Strand. Im Gegensatz dazu ist der Westen natürlich kulturell und historisch interessanter. Also da gibt es die Städte, Georgetown hatten wir schon gesehen, Kuala Lumpur, und dann weiter im Süden gibt es eben noch Malakka. Außerdem ist die Route entlang der Westküste etwas kürzer, denn man müsste eben nicht nochmal über das ganze Gebirge rüberfahren, über die malaysische Halbinsel zur Ostküste. Und diese Straße, die dann eben rüberführt, da neben Kuala Lumpur, die ist eben über 100 Kilometer sehr viel befahren und kein Seitenstreifen. Also wäre auch nicht so schön gewesen, auf so einer Straße übers Gebirge zu fahren. Und wir haben uns dann letztlich einfach entschieden, wir bleiben auch für Südmalaysia im Westen. So das ländliche Malaysia haben wir schon ein bisschen gesehen gehabt zuvor und nehmen lieber noch die Kultur so ein bisschen mit, die Städte, die es da noch so gibt. Ja, und die erste nächste Stadt, die schließt sich eigentlich direkt an Kuala Lumpur an. Und das ist Putrajaya.
Putrajaya ist ja quasi so neben Kuala Lumpur die zweite Hauptstadt von Malaysia. Haben auch in der letzten Episode im Hintergrundteil zu Malaysia schon einiges dazu gesagt und das erklärt, dass man eben da halt eine Planstadt aufgebaut hat, also Putrajaya eben als Planstadt aufgebaut hat und dort einfach einige Behörden und Regierungsorganisationen und so weiter hat umziehen lassen von Kuala Lumpur nach Putrajaya. Das Zentrum von Putrajaya liegt auf so einer rund 3,5 Kilometer langen Insel in einem Stausee und auf diese Insel gelangt man dann über große, breite Straßen, die über majestätische Brücken eben über diesen Stausee geführt werden. Und dort stehen dann halt Bürogebäude rum, man kommt auch am Regierungspalast und an repräsentativen Moscheen vorbei. Aber wie es halt häufig so ist mit solchen Planstädten, letztlich ist da wenig los. Also es ist schön gemacht, die Promenade, die wir da am See dann entlang gefahren sind, auf dieser Insel, die war schön angelegt im Prinzip, auch so ein bisschen wie eine Parkanlage, aber sie war halt relativ leer. Also es wäre da super schön gewesen zum Joggen oder so. Aber naja, in der Stadt arbeiten vielleicht ein paar Leute, aber so wirklich wohnen tun da halt einfach nur wenige, ist halt so ein bisschen unser Eindruck. Umso schöner war es aber für uns, da durchzuradeln. Da stand niemand im Weg, auch nicht quasi auf den eigentlich eher für Fußgänger vorgesehenen Wegen. Und so konnten wir uns da alles ganz gemütlich und in Ruhe anschauen. Auch die ersten Anzeichen des Verfalls konnten wir uns schon ganz in Ruhe anschauen. Also man hat halt schon irgendwie gesehen, dass die Bodenplatten teilweise da von den Wegen im Park schon langsam rissig werden. Manche haben auch ganz gefehlt. Ja, keine Ahnung. Also es sieht schon auch so ein bisschen aus, als würde halt irgendwie einmal einen Haufen Geld draufgeworfen, so eine Stadt aufgebaut und jetzt nutzt sie keiner und so richtig gepflegt. Naja, weiß ich nicht. Außerdem, was auch im Verfall begriffen ist, muss man vielleicht ein bisschen ausholen. Also die Stadt an sich ist von einem Ring aus vierspurigen Schnellstraßen umgeben. Und links und rechts von diesen Schnellstraßen hat man separate asphaltierte Wege angelegt. Wahrscheinlich hatte man da vor allem die Roller im Sinn, die man eben von den großen autobahnähnlichen Straßen runterhalten wollte. In unserer Karte waren diese Wege aber tatsächlich als Radwege verzeichnet und das sah auf der Karte super aus, also die wurden halt irgendwie auch kreuzungsfrei geführt, das heißt, wenn halt irgendwie eine Einfahrt oder eine Ausfahrt auf diese autobahnähnliche Straße kam, dann wurde der Radweg eben quasi durch einen Tunnel geführt unter diesen Ein- und Ausfahrten hindurch, sodass man da wirklich komplett vom Verkehr getrennt war, also an sich wirklich wunderbar. Und obwohl das jetzt natürlich nicht so ideal in unsere Route gepasst hat, weil ich meine, wir wollten uns ja das Zentrum der Stadt anschauen und wenn der Radweg einmal im Kreis um das Zentrum rumführt, aber man selber ins Zentrum möchte, dann naja, passt es eigentlich natürlich nicht so gut, dass man auf diesem Kreis dann fährt, sondern dann würde man den ja eigentlich nur kreuzen. Aber wir haben dann trotzdem, weil das eben auf der Karte so cool aussah, halt versucht, unsere Route zumindest quasi ein Stück weit auf diesem Kreis entlang zu führen. Und haben das, ja, sind dann da lang gefahren, das wollten wir uns eben anschauen, aber das Problem war halt, dass wir sind dann gefahren und irgendwann aber war dieser Radweg wirklich völlig überwuchert. Nicht nur irgendwelche Büsche oder so, an denen man sich noch vorbeiquetschen konnte, sondern dahinter, die gab es auch, aber dahinter dann war wirklich komplett Gras drüber gewachsen über den Radweg, über diese Rollerstrecke oder was auch immer. Und es war dann auch richtig nass und teilweise sogar richtig matschig, sodass wir echt einfach nicht da hätten weiterfahren können, sind dann auch umgekehrt. Und wir haben dann auch gesehen, bis zu dem Zeitpunkt mussten wir noch nie durch einen Tunnel durchfahren, der unter so einer Ein- oder Ausfahrt drunter durchgeführt hätte. Aber später haben wir dann auch gesehen, dass die Tunnel halt auch komplett geflutet waren. Also da wäre man auch nicht durchgekommen, da stand halt Wasser echt drin. Und deswegen, naja, die Roller fahren halt entsprechend sowieso auch dann alle auf der großen Straße. Und wir mussten das dann halt dummerweise auch tun. Also da haben sie echt eigentlich eine gute Idee gehabt für Radfahrer. Haben sie auch erstmal wahrscheinlich ganz gut umgesetzt. Aber anscheinend war es ihnen das dann irgendwie nicht wert, das dann auch entsprechend in Stand zu halten. Leider.
Ja, so haben wir diesen ganzen Stadttrubel dann doch durch recht große Straßen verlassen. Erst Kuala Lumpur und direkt danach Putrajaya. Und danach, landschaftlich, war es aber auch an der Westküste so, dass da einfach viel Palmöl war. Bis Malakka, also circa 200 Kilometer von Kuala Lumpur, war es auch ziemlich hügelig. Der höchste Punkt war zwar nur 96 Meter hoch, also keine Abkühlung dadurch, aber trotzdem ging es die ganze Zeit hoch und runter und hoch und runter, war schon anstrengend. Wir sind da trotzdem ein bisschen durchgeheizt, auch weil es immerhin geregnet hat, ja, manchmal sogar richtig stark und wir dadurch abgekühlt waren und die Sonne nicht gebrannt hat, sodass wir durchaus trotz der Hügel einigermaßen schnell vorankamen. Für nachts wäre der Regen natürlich scheiße gewesen, aber wir hatten Glück. Also die erste Nacht waren wir noch so in der Stadt, da haben wir im Hotel nochmal übernachtet und dann die zweite Nacht waren wir in der Nähe von Port Dickson und da gab es einen Warm Showers Host, der uns aufgenommen hat. Das war Saiful, der ist auch ungefähr so alt wie wir, also 32, und hat uns netterweise eben bei sich aufgenommen in seinem kleinen einstöckigen Reihenhaus in einer mittelgroßen Wohnsiedlung. Also er hat es so als Mid-Class-Malaysian-Wohnsiedlung bezeichnet. Alle einstöckige Häuser, vielleicht so, weiß nicht, 3 bis 4 Zimmer. Ja, und diese Siedlung liegt eben so 10 Kilometer außerhalb von Port Dickson zwischen Palmölplantagen. Und ja, in seinem Häuschen, da gab es dann einen Raum, im Grunde so eine Art Flur, wo er seinen Schreibtisch stehen hatte und noch ein kleines Regal mit einem Stapel Michael Bublé-CDs, auch ein paar Bücher, die er vom Studium noch hatte und vor allem dann Lautsprecher, wo er meinte, die Lautsprecher sind eigentlich das Einzige von seinem bisschen Krust, den er angesammelt hat, die er eigentlich benutzt. Dann gab es noch 2 kahle Schlafzimmer, wo ein Bett drin stand und sonst eigentlich nichts. Eins davon durften wir dann nutzen. Und er hatte aber auch eine Küche, wobei das eigentlich nicht viel mehr war als ein Waschbecken und ein Tisch. Er hatte auch noch eine Herdplatte, aber meinte, die benutzt er eigentlich nie. Dann gab es noch 2 kleine Räume neben der Küche, eine eben Toilette und eine Dusche. Und ja, die Küche war gefliest, sonst gab es überall nackten Betonboden und die Wände waren auch ohne Tapete, nur weiß gestrichen. Also ein sehr, sehr simples Haus auf jeden Fall, aber mit allem, was man braucht, wenn man zu so einem Warm Showers Host geht für uns, also Dusche und ein Bett. Und Saiful selber war auch super locker und darauf konnte man wirklich gut reden mit ihm. War auch sehr modern in der Einstellung und hat, weiß ich nicht, erzählt so nebenbei, ja, dass er ab und zu Ratten in der Küche hat, obwohl er eigentlich nie kocht. Also er arbeitet in einem Restaurant, macht da einen Social-Media-Auftritt für die wohl. Also eigentlich hat er eine IT-Ausbildung, hat früher auch bei IBM im Service-Center gearbeitet, so ein Call-Center für firmeninterne IT-Probleme, hat dann aber gekündigt. Und beim Restaurant sagt er so, ja, im Prinzip de facto arbeitet er nur so 1 Stunden am Tag, wird aber für 8 Stunden bezahlt, wo er vor Ort ist und außerdem gibt es da gratis Essen. Das heißt, deswegen muss er eben auch nie kochen. Ja, und dann wohnt er eben, ist er eben in seinem kleinen Häuschen eh nur so zum Schlafen, meint er. Und am Wochenende geht er immer dann zurück nach KL, zu Kuala Lumpur, zu seiner Mutter. Und dort hat er dann auch noch einen Nebenshop und tauscht da Akkus von diesen Leih-E-Rollern aus. Seine Eltern haben ihn tatsächlich auch, meinte er, unterstützt beim Kauf des Reihenhauses. Das hat tatsächlich wohl circa 20.000 Euro gekostet. Also so viel kostet sowas, Mittelklasse-Reihenhaus in Malaysia. Und dann haben wir uns halt total nett unterhalten auch die ganze Zeit. Zum Beispiel auch über Preise und Löhne in Malaysia im Vergleich zu Deutschland. Natürlich ist beides in Malaysia niedriger. Und auch über andere, weiß ich nicht, Sachen, Krankenversicherung zum Beispiel, wie das Leben halt so ist in den Ländern.
Ja, also in Malaysia ist es wohl so, dass es halt nur eine private Krankenversicherung gibt und die ist auch nicht verpflichtend, sondern die ist freiwillig. Das heißt, wer keine Krankenversicherung hat, der ist halt, sei denn er ist sehr reich, auf staatlich subventionierte Kliniken angewiesen, wo die Behandlungen einfach relativ günstig sind, weil eben der Großteil einfach vom Staat bezahlt wird und diesen günstigen Preis, der dann noch übrig bleibt, den muss man aber dann halt einfach selber aus eigener Tasche spontan bezahlen. Saiful meinte, er selber hat schon eine Krankenversicherung. Für so 30 Euro im Monat kann er eben so eine private Krankenversicherung abschließen. Und dadurch hat er eben im Fall der Fälle auch dann Zugang zu den privaten Krankenhäusern, die wahrscheinlich einen besseren Service bieten und insbesondere, wo man auch schneller an Termine für irgendwelche Untersuchungen und so weiter kommt. Ja, also wir uns da halt dann den Abend hindurch unterhalten haben, da saßen wir so natürlich auf unseren Campingstühlen, weil Stühle hatte er natürlich auch nicht, bis auf einen, aber das kam ihm dann wohl auch komisch vor, sich da drauf zu setzen, während wir auf unseren Campingstühlen saßen. Deswegen saß er auf dem Home Trainer, also auf dem Heimfahrradtrainer, so, ne, den er aber wohl auch irgendwie, er meinte, in den letzten 2 Jahren vielleicht 4-mal oder so benutzt hat. Ansonsten stand der da halt auch so ein bisschen wie ein Fremdkörper in dem relativ kahlen Zimmer. Ja, so war so ein bisschen das Setting. Also er saß da halt so lässig drauf, ohne natürlich zu treten, und hat sich dann mit uns, wie wir in unseren Campingstühlen saßen, unterhalten. Aber ja, war echt super interessant. Wir haben uns echt nett unterhalten. Auch so ein bisschen Fragen abseits der üblichen Fragen über unsere Reise, die wir so gewohnt sind. Aber wir haben uns dann irgendwann so ein bisschen gefragt, wie ist er eigentlich zu Warm Showers gekommen? Weil irgendwie hat er gar nicht so gewirkt, als wäre er jetzt selber so der mega Radfahrer. Er hat eigentlich auch nicht so, ich meine, ne, so mit seinem Job, er arbeitet halt eine Stunde und irgendwie schien es ihm auch wichtiger zu sein, nicht so viel zu arbeiten, als besonders viel Geld zu verdienen, würde ich mal behaupten. Und ich hoffe, ich trete ihm nicht zu nahe. Aber er hat jetzt da nicht so den mega, nicht so den Eindruck eines Energiebündels gemacht, das unbedingt die ganze Welt entdecken will, und hat sich halt so ein bisschen gefragt, wie ist er zu Warm Showers gekommen, wie ist er in diese Reiseszene so ein bisschen reingekommen. Und im Laufe des Gesprächs hat sich das dann aber ergeben, also die Antwort hat er schließlich selber von selber gegeben, und zwar hat er erzählt, dass er durchaus auch gern gereist ist früher. Also er war schon viel unterwegs, und zwar überall eigentlich, zwischen Europa und Neuseeland. Auf Neuseeland war er sogar wohl auch mit dem Fahrrad unterwegs für 2 Wochen, hat da dann aber festgestellt, ja, Fahrradfahren, das ist irgendwie nicht so sein Ding. Deswegen blieb das, so wie ich das verstanden habe, letztlich auch seine einzige Fahrradtour. Aber zum Beispiel auf Island ist er wohl gewandert, einmal um die Insel rum, teilweise auch gehitchhiked, aber jedenfalls ja auch dann eben wohl viel gelaufen, quasi einmal eben diese Ringstraße um die Insel. Und geschlafen hat er da, hat er erzählt, eigentlich immer sitzend an den Bushaltestellen, so den Kopf, er hatte seinen Rucksack dann auf dem Schoß, seinen großen Wanderrucksack, und hat dann nach vorne seinen Kopf auf den Rucksack gestützt und so dann sitzend an den Bushaltestellen geschlafen, in Island, wo es ja schon auch irgendwie kalt wird nachts. Und ja, er meinte, er hatte nicht so viel Schlaf in den 10 Tagen oder so, die er mit Kombination aus Wandern und Hitchhiken einmal um die Insel rum gebraucht hat. Also man hätte es ihm echt auf den ersten Moment, ehrlich gesagt, überhaupt nicht gegeben, aber so ein bisschen abenteuerlustiger Typ war er dann anscheinend doch, wenn man sowas einfach mal so macht, ne?
Ja, nachdem wir da also eine trockene Nacht mit Ventilator hatten, praktisch in der Feuchtigkeit und bei den Temperaturen, waren wir scheinbar am nächsten Tag fit genug, um relativ zügig nach Malakka noch zu fahren, 90 Kilometer weit, obwohl es ja noch ein bisschen hügelig war und durch die Palmölplantagen ging. Gut, dadurch war es auch relativ langweilig und man hatte jetzt nicht viel anzuschauen. Genau, sind dann abends in Malakka angekommen und haben uns das am nächsten Tag noch angeschaut. Also im Nationalmuseum von Kuala Lumpur haben wir ja gelernt, dass für die Geschichte Malaysias Penang und Singapur gar nicht so im Zentrum stehen, auch nicht Kuala Lumpur, sondern eher Malakka. Das war vor der Kolonialisierung zumindest der wichtigste und reichste Hafen und das bedeutendste Fürstentum bzw. Sultanat hier. Und das ist dann wohl auch der Grund, warum die Portugiesen eben ausgerechnet Malakka erobert haben. Zu der Zeit gab es auch noch kein Malaysia und auf alten Karten, die man auch im Nationalmuseum anschauen konnte, stand dann eben die auf der ganzen Halbinsel südlich von Thailand bzw. Siam damals einfach Malakka drauf. Erst unter den Briten nahm dann die Bedeutung von Malakka ab, zugunsten dann eben erst von Georgetown bzw. Penang und später bis heute eigentlich wahrscheinlich Singapur.
Am meisten geprägt wurde Malakka allerdings weder von den Portugiesen noch von den Briten, sondern, ich meine, abgesehen von den Malaysiern, die haben Malakka sicherlich auch geprägt, aber ansonsten vor allem noch von den Niederländern, denn die waren zwischen den Portugiesen und den Briten dort und in Malakkas Zentrum, da gibt es heute den Dutch Square, also den niederländischen Platz. Das ist ein eigentlich relativ von der Größe überschaubarer Platz. Nicht besonders groß, aber schön dekoriert mit Blumenbeeten. Es gibt einen schönen Springbrunnen und drumherum um den Platz stehen alte, wirklich gut restaurierte Kolonialstilgebäude. Und das Besondere ist vor allem, dass die alle in demselben mattroten Farbton gestrichen sind. Darunter ist eine auch dann entsprechend rote protestantische Kirche und außerdem ein großes, schönes Stadthuis. Also ich nehme mal an, das war wahrscheinlich damals das Rathaus oder so und da steht tatsächlich heute auch noch Stadthuis drauf. Also oder wie spricht man das? Oder Huis? Huis? Ich bin des Niederländischen jetzt nicht so mächtig, aber halt Stadt wie im Deutschen und dann H-U-Y-S. Also halt das niederländische Wort für Stadthaus und ich habe es jetzt gar nicht nochmal nachgeprüft, aber wahrscheinlich ist das auch das niederländische Wort für Rathaus dann, oder?
Ja, das ist wohl so. Und auch die Straßen um den Platz sind tatsächlich rötlich gepflastert und um den Ganzen noch die Krone aufzusetzen, hat man auf der anderen Straßenseite noch eine kleine Windmühle aufgestellt. Die dreht sich allerdings nicht mehr, die Flügel sind festgeklebt oder festgeschraubt.
Ich meine, das ist ja wahrscheinlich auch vor allem Show und erst in neuerer Zeit aufgestellt worden, gehe ich mal von aus, ne? Für die Touristen.
Meinst du nicht, die Niederländer haben da früher ihren Korn gemahlen? Jedenfalls drumherum um die Windmühle gab es dann auch noch ein paar Plastiken von bunten Kühen, mit denen die ganzen Touris da, vor allem Chinesen, keine Ahnung, ob Malaysia-Chinesen oder chinesische Chinesen, da jedenfalls viele Bilder mit den Kühen gemacht haben. Ja, das ist so der Stadtplatz und dann sonst in der Stadt, also dann gibt es noch einen Hügel oberhalb dieses Dutch Squares und da steht die St. Paul's Church. Die wurde tatsächlich noch von den Portugiesen gebaut, 1521 und später dann auch als Festung genutzt. Ja, und so sieht es auch aus, also relativ kahle Steinbau heutzutage noch, was davon übrig ist zumindest.
Also halt wie so Burgmauern im Prinzip, oder? Aber wahrscheinlich hat man halt im 16. Jahrhundert jedes nennenswerte Gebäude noch auf diese Art und Weise gebaut, ja.
Drumherum gab es dann auch noch ganz viele Gräber mit ganz mächtigen Grabplatten, die dann auf Niederländisch und auch eher auf Englisch beschriftet sind. Was dann eher nicht in diesen, ja, kolonialen Stil reinpasst, sind die ganzen Hello Kitty und pinke Herzchen und Spider-Man, Fahrrad-Rikschas mit Musik gewesen, die wirklich überall in der Stadt rumgefahren sind und irgendwelche Touristen rumkutschiert haben und laut Musik gedudelt haben dabei.
Also, ich würde mich ja als Tourist sowieso schon blöd fühlen, in irgendeine Fahrradrikscha mich zu setzen und damit durch die Stadt fahren zu lassen. Aber dann noch so eine, die wirklich geschmückt ist von oben bis unten mit bunten Herzchen, Hello Kitty und hast du nicht gesehen und Rüschen und Rosen und was weiß ich. Und dann auch noch das ganze Musikgedudel die ganze Zeit. Das nervt mich ja schon, wenn ich dran vorbeilaufe nur. Aber wenn ich da dann drin sitze und das den ganzen Tag ertragen muss, wenn ich mich durch die Stadt fahren lasse, ich frage mich echt, wie geistesgestört man sein muss, um als Tourist sowas in Anspruch zu nehmen. Unfassbar.
Ich weiß nicht, ob wir geistesgestört hier im Podcast so stehen lassen können, aber auf jeden Fall einen komischen Geschmack muss man da haben, würde ich auf jeden Fall auch sagen.
Ja, das war jetzt vielleicht nicht medizinisch oder politisch korrekt ausgedrückt, aber ihr wisst, was ich meine. Die Leute, die sich da reingesetzt haben, sind ansonsten wahrscheinlich ganz normal und nett, nehme ich mal an.
Du hast ja auch so deine komischen Hobbys. Eine Chinesin, die ich in so einem Wägelchen gesehen hatte, ist jedenfalls lustig, fröhlich mitgeschwungen mit ihrer Wagenmusik. Ja, ansonsten Stadtbild von Malakka, ähnlich wie in Georgetown auch, gibt wieder ein Little India und ein Chinatown. Und hier tatsächlich gab es auch Bukit Tina, wenn man es so ausspricht, also den chinesischen Hügel, der wohl einer der größten chinesischen Friedhöfe außerhalb Chinas ist. Und die Gräber von dem stammen teils noch aus Ming-Dynastie-Zeiten. Ja, war ganz hübsch zum Drüberspazieren, gab viel Wald und Schatten. Also war es nicht ganz so schlimm, auf den Hügel hochlaufen zu müssen. Und dann gab es halt wieder so typisch chinesische Gräber, wie wir sie tatsächlich auch in China gesehen haben, teils ja sogar daneben gezeltet haben. Teilweise auch sehr alt und konnte man nicht mehr so erkennen, was da drauf stand oder so. Und die Gräber sind dann eben alle so horizontal in den Hügel gebaut.
Ja, also quasi, man gräbt das Loch nicht nach unten und lässt dann den Leichnam herab und legt dann horizontal eine Platte oben drauf, sondern man gräbt eher so in den Berg hinein, seitlich, und stellt dann die Platte vor den Eingang, oder?
Genau, und wenn da schon so ein Hügel ist, ist das natürlich noch viel praktischer, weil man da keinen Hügel erst aufschütten muss, wo man das Grab dann reinmacht. Ja, das war es dann aber auch und an einem Tag waren wir gut durch die Stadt und froh, uns wieder im Hotel ein bisschen abkühlen zu können für eine weitere Nacht, bevor wir die nächsten paar Nächte dann wieder im Zelt verbringen müssen in der Feuchtigkeit und Hitze draußen. Landschaftlich hinter Malakka, leicht zu beschreiben, Palmölplantagen, gab quasi nichts anderes. Gut, ab und zu gab es tatsächlich dann hinter Malakka mal ein Ananasfeld, das hatten wir vorher so nicht gesehen in Malaysia, aber die waren eher vernachlässigbar und kleiner als die ganzen Palmölplantagen. Und ja, zwischen den Palmölplantagen, also erstmal sind wir da durchgefahren, weil da überall so ein Netz ist an schmalen, meist asphaltierten Straßen, die dann eben quer durch die Palmölplantagen führen. Und am Straßenrand stehen da entweder direkt eben Ölpalmen oder auch recht großzügige einstöckige Wohnhäuser. Also größer als das von Saiful jetzt zum Beispiel in dieser Wohngegend. Und dahinter dann erst die Ölpalmen. Also irgendwie gab es da nicht so richtig echte Dörfer mit eigenen kleinen Straßennetzen, wo die Häuser so nebeneinander stehen und dann halt nur jeder seinen Garten hat höchstens. Sondern hier ist es halt so, du hast die Palmölplantage und da führt die ein oder andere Straße durch. Und die Leute haben dann ihre Häuser entlang dieses bestehenden Palmölplantagenstraßennetzes gebaut. Oft tatsächlich recht hübsche Häuser, also teilweise könnte man sie sogar als Villen bezeichnen, teilweise waren es aber auch einfache Holzhäuser, also ganz unterschiedlich. Aber alle haben eigentlich ein recht großes Grundstück drumherum gehabt, wo sie dann auch so blühende Büsche im Garten hatten oder auch so Topfpflanzen drumherum stehen. Insgesamt auch viel Platz. Meistens hatten sie auch so ein Dach noch, wo das Auto drunter stand oder so eine extra Scheune noch nebendran. Also an sich würde man sagen, eigentlich ganz schön so zum Wohnen. Sieht auch total grün aus und auf den Bildern sieht es wahrscheinlich total hübsch aus. Aber eigentlich will ich nicht unbedingt mitten in so einer unendlichen, gleichförmigen, monotonen Plantage leben. Also weiß ich nicht.
Ja, und dann halt noch die ganze Umweltverschmutzung, die da mit so einhergeht. Also ich meine, es geht nicht los beim Müll am Straßenrand, aber es geht auch direkt weiter bei den dreckigen Gewässern. Also das Wasser in den Kanälen, die dann da auch durch die Palmölplantagen angelegt wurden, das sah schon öfter ziemlich bizarr aus, also entweder tiefschwarz, schleimig, grün, veralgt, rostrote Schlieren, Schaum, da war echt alles dabei, gibt es nichts, was es nicht gibt, ist teilweise auch von dem Abwasserkanal in Kuala Lumpur, der da etwas außerhalb der Stadt jedenfalls offen da liegt, damit es auch jeder riechen kann, teils kaum zu unterscheiden. Und ja, einmal sind wir auch so eine kleine Straße an einem Fluss entlang gefahren, war echt total idyllisch, auch kaum Verkehr. Im Prinzip sah es aus wie ein Radweg, wie ein Flussradweg. Üppiges Grün ringsherum, überall hat es gewuchert. Aber der Fluss war halt eine braune Brühe und sah aus, als hätte er erst kurz davor quasi eine Mülldeponie überflutet. Also was da alles runtergeschwemmt kam, das hätte in keine Mülltonne gepasst. Ich meine, jetzt möchten wir natürlich nicht sagen, dass Malaysia irgendwie die größte Kloake auf unserer Tour bisher war. Also ich meine, Müll am Straßenrand, das sind wir ja leider eigentlich seit dem Balkan gewohnt. Und eigentlich gab es auch wirklich kein Land zwischen Balkan und Malaysia, das da irgendwie mal positiv aufgefallen wäre. Und auch dreckige Flüsse sind jetzt nicht unbedingt was wir neu in Malaysia entdeckt haben.
Man kann vielleicht höchstens sagen, da wo nicht so viele Leute leben wie in der Mongolei, war auch nicht so viel Müll, weil es keinen gibt, der den da hinschmeißt oder der die Flüsse verdreckt.
Klar, aber auch in der Mongolei, da wo die Leute waren, in den Städten oder in den Dörfern, da war auch Müll, auch in der Mongolei. Aber ein Unterschied ist uns dann jetzt hier in Malaysia im Vergleich zu Thailand vor allem dann doch auch aufgefallen, denn viele der Palmölplantagen haben zwischen den Palmen hier jetzt in Malaysia völlig ebenen Boden aus schwarzer Erde, der dann an vielen Stellen vielleicht noch mit einer dünnen Schicht aus dunkelgrünem Moos bedeckt ist. Und irgendwie sieht das schon sehr danach aus, als hätte man da einfach mal irgendwie alles großzügig mit Unkrautvernichter eingedeckt und das Moos kommt halt irgendwie als einziges noch irgendwie halbwegs damit klar. Und das war in Thailand zum Beispiel, wo es ja auch schon im Süden jedenfalls von Thailand Palmölplantagen gab, anders. Also es wäre mir jetzt jedenfalls dort nicht so aufgefallen. Dort habe ich auf jeden Fall schon viele Bilder im Kopf davon, dass halt unter den Palmen einfach Gras wächst. Teilweise stehen da Kühe drauf und halten den einigermaßen kurz. Teilweise wuchert es aber auch schon ganz so. Also da kann so viel Gift nicht im Einsatz gewesen sein. Und das war hier schon unschön.
Ja, also es war nicht überall so. Hier gab es auch die Plantagen, wo die Kühe standen oder wo es übermuchert war. Aber gab auch öfter diese Moosig- oder mit schwarzem Boden einfach Plantagen. Also keine Ahnung, ob das jetzt wirklich Gift ist, was draufgeschüttet wurde oder ob die da einfach schon so lange Palmöl anpflanzen, dass tatsächlich die Nährstoffe aus dem Boden raus sind und nur noch das Palmöl irgendwie gedüngt wird und sonst was und da nichts mehr wächst. Ich weiß es nicht, aber es ist auf jeden Fall nicht so schön, wie wenn alles wuchert. Immerhin ist es dann zum Zelten zwischen den Palmen ein bisschen leichter. Da muss man sich zumindest nicht durchs Unterholz schlagen und kein halb Unkraut ist mehr im Weg. Trotzdem ist es nicht der ideale Zeltplatz, aber halt meistens der einzige hier, wenn man sich nicht direkt neben irgendwelche Leute oder Moscheen oder sonst was stellen möchte, die es hier übrigens wieder eine Nase lang gibt. Gut zum Duschen. Aber abgesehen davon, selten, wenn man ein bisschen seine Ruhe haben will, versteckt, muss man dann zwischen die Palmölplantagen gehen. Und ja, da fehlt halt dann eigentlich kein Wind, weil man halt zwischen den Bäumen steht. Es ist super feucht, weil halt der Wald auch die Feuchtigkeit hält, die ja sowieso schon überall vorherrscht. Also selbst wenn man eine freie Fläche hätte, ist es schon leicht feucht, aber im Wald dann noch mehr, weil der Wind nichts wegträgt. Und nachts hört man es dann auch, wie es von den Palmwedeln oben dann runtertropft oder merkt es auch, wie es aufs Zelt tropft. Morgens war es auch immer so, das Fahrrad war komplett von Wassertropfen überzogen, das Zelt war komplett feucht von außen. Also es ist ein bisschen so wie zum Beispiel im Herbst in China, da war es halt tagsüber 15 bis 20 Grad und nachts ist es dann schon mal auf unter 10 Grad runtergegangen irgendwie, keine Ahnung, 7 Grad oder so und dann taut es halt, weil irgendwie die Luft diese Feuchtigkeit nicht mehr speichern kann, wenn sie kälter ist und dann setzt sich halt so eine Tauschicht ab. Aber hier kühlt es zwar nachts nicht unter 25 Grad ab und man würde meinen, ja, da kann ja die Feuchtigkeit immer noch in der Luft gespeichert bleiben, aber nein, es ist so feucht, also weiß ich nicht, an die 100% Luftfeuchtigkeit wahrscheinlich, sodass jede minimale Abkühlung um ein paar Grad dafür sorgt, dass es nachts dann trotzdem taut und alles nass wird, obwohl es so warm ist, dass man eigentlich noch schwitzt. Also wie wir es eigentlich aus dem kalten Klima gewohnt sind, müssen wir hier halt also morgens auch das Zelt nass einpacken und mittags zum Trocknen dann in die brennende Sonne legen.
Ja, und wir haben auch so ein bisschen den vagen Verdacht, dass es womöglich auch die Feuchtigkeit sein könnte, die uns teilweise auch körperlich schadet. Also genauer gesagt haben wir seit ja, so grob seit Malaysia eine ganze Reihe von Hautproblemen, unter denen wir so ein bisschen leiden. Ne? Zähl mal auf, Belinda.
Ja, ich habe tatsächlich Ausschläge in den Kniekehlen, Armbeugen, am Hosenbund vor allem, der ja meistens, den man halt meistens anhat und der halt meistens feucht ist vom Schwitzen und auch an Schulter oder im Nacken und so. Also tatsächlich habe ich ein bisschen Neurodermitis-Vorgeschichte, aber das war in den letzten Jahren eigentlich immer relativ gut und vor allem auf dieser Reise waren wir immer im angenehmen Klima, war wunderbar und jetzt, ja, kommt es halt wieder total drastisch an verschiedenen Stellen. Dann meine Kopfhaut juckt total und macht komische Sachen, also keine Ahnung. Und dann habe ich gerade auf den Händen, also die halt am ehesten auch der Sonne ausgesetzt sind, so komische kleine weiße Pünktchen immer, wenn man sich in der Sonne aufhält.
Ja, ich habe auch so rote, ganz komische 1 Zentimeter Durchmesser Kringel an der Innenseite vom Oberschenkel. Das ist jetzt auch erst ein paar Tage alt eigentlich. Ich weiß nicht genau, was es damit auf sich hat. Dann hat es mich vor allem in Kuala Lumpur so um die Augen herum gejuckt. Also die waren nicht rot oder so. Man hat eigentlich von außen, naja, also gut, doch die Haut war schon trocken und ich hatte irgendwie mega krasse Augenringe, weil es auch so ein bisschen geschwollen war und es hat halt gejuckt, aber es war jetzt nicht irgendwie gerötet oder so. Also keine Ahnung, was das so wirklich war. Es war jetzt auch sicherlich keine Bindehautentzündung. Also ich meine, meine Augen an sich waren normal. Es ging nur um die Haut außerhalb, um die Augen herum. Ja, was Ähnliches hatte ich auch um den Mund. Also, dass der auch irgendwie trocken war. Und als ich dann Mangos oder so gegessen habe, dann brannte es, weil halt die Säure von der Mango da in kleine Wunden oder so eingedrungen sind. Ich habe tatsächlich keine Probleme in den Kniekehlen. Meine Kniekehlen sind wunderbar, aber in den Armbeugen habe ich auch so ein bisschen Ausschlag bekommen. Auch dort, wo der Hosenbund den Bauch berührt. An meinem Oberarm juckt es mich teilweise, obwohl man da wiederum gar nichts sieht. Also ich meine, den Ausschlag sieht man ja dann auch so mit Rötung und roten Punkten und so weiter, Flecken, keine Ahnung. Am Oberarm juckt es mich einfach nur. Keine Ahnung, was, aber es, man sieht nichts. Weiß nicht, was das soll. Also was ich einfach komisch finde, ist, dass alles so ein bisschen unterschiedlich ist. Es ist nicht überall das Gleiche, sondern ne, mal ist es gerötet, mal ist es nicht gerötet, mal sind es rote Kringel, mal sieht man gar nichts. Also, das bin ich echt nicht gewohnt und ich habe ehrlich gesagt nicht so wirklich einen Plan, was damit auf sich hat, was das soll, dass das jetzt hier so gehäuft auftritt. Ich weiß auch nicht sicher, ob das an der Feuchtigkeit liegt oder an der Hitze oder ob das Zufall ist oder keine Ahnung, aber.
Aber ich habe schon einen sehr starken Verdacht, dass es an der Feuchtigkeit liegt. Ich meine, in anderen, wir hatten es schon mal heiß, in der Türkei oder auch auf dem Balkan schon, es war super heiß. Aber nachts ist es halt runtergekühlt und nachts konnte der Schweiß trocknen. Und hier ist es halt so, der Schweiß trocknet nie. Es ist halt von außen schon so feucht, dass du gar nicht mehr unterscheiden kannst, ob das jetzt dein eigener Schweiß ist oder die Feuchtigkeit von außen, die an dir dran klebt, so mehr oder weniger. Und dadurch, dass es halt nie trocknet und dann, wenn man noch Klamotten dann drüber hat, womöglich, also vielleicht habe ich deswegen auch mehr in den Kniekehlen als du, weil da die Klamotten dran sind und die halt auch feucht sind und immer dran liegen und keine Ahnung. Also ich meine, klar, die Hitze oder die Sonneneinstrahlung schadet der Haut sicherlich, aber nicht so in diesem Ausschlagausmaß, zumindest nicht, wenn nicht die Feuchtigkeit noch dazu käme, würde ich sagen. Ja, alles schlimm.
Hoffentlich geht das von allein wieder weg, wenn es wieder trockener wird. Also ich meine jetzt so die 1, 2, 3 Monate, schauen wir mal, so ganz grob Größenordnung, die wir noch in so einem Klima verbringen, würde ich jetzt schon noch durchhalten. So schlimm ist es nicht, aber wenn es jetzt dauerhaft mal bliebe, also es wäre dann schon schön, wenn es dann irgendwann auch wieder wegging.
Also ich weiß nicht, ob ich das noch so lang durchhalten würde mit diesem Ausmaß, ohne da irgendwie dick Cortison oder irgendwas anderes drauf zu hauen. Aber ja, die Hoffnung besteht, dass wir nicht so lange brauchen, bis wir in einer Region ankommen, wo Trockenzeit vorherrschen sollte. Also da hoffe ich, dass das früher auch wieder weggeht. Mal schauen.
Ja, gut. Also wir waren in den Palmölplantagen unterwegs, südlich von Malakka und sind eben ja ganz in den Süden von der malaiischen Halbinsel gefahren. sind auf die Südspitze im Prinzip zugefahren, wobei man sagen muss, dass die malaiische Halbinsel ganz im Süden eigentlich nicht so richtig spitz zuläuft, sondern die malaiische Halbinsel ist im Süden schon noch so ungefähr 100 Kilometer breit, das heißt die Südküste ist ungefähr 100 Kilometer lang. Und jetzt stellt euch vor, jemand beißt von Süden in diese 100 Kilometer breite Küstenlinie rein und beißt dann mit einem 50 Kilometer breiten Mund ein Stück ab. Dann ist dieses Stück im Prinzip Singapur.
Schöne Analogie hast du dir da ausgedacht.
Ja, also Singapur ist im Prinzip eine 50 Kilometer breite Insel, die vom malaiischen Festland durch eine annähernd halbrunde Meerenge abgetrennt ist. Diese Meerenge, die ist wirklich kaum mehr als ein Kilometer breit. Also wenn man da davor steht, dann sieht die eher aus wie ein breiter Fluss. Und ja, also wir sind ja auf der Westseite von Malaysia nach Süden gefahren und sind dann schließlich am westlichen Eingang bzw. Ausgang, am westlichen Anfang dieser Meerenge angekommen. Also von dieser Meerenge, die eben Singapur vom malaysischen Festland abtrennt. Und dort liegt im Eingang dieser Meerenge, aber quasi noch direkt vor der Küste des malaysischen Festlands, eine künstliche Insel. Und auf dieser Insel steht eine Stadt und diese Stadt heißt Forest City.
Ja, und diese Stadt wurde geplant bzw. gebaut seit 2016 von einem chinesischen Konzern und der Plan war, da so eine günstige Alternative zum teuren Singapur draus zu machen. Es gibt eine riesige internationale Schule in der Stadt, es gibt ein Hotel mit einem Wasserpark, aber vor allem viele Wohnungen, ganz viele Wohnungen in Hochhäusern, typisch chinesisch eben oder typisch Großstadt. Wir haben gelesen, dass die Stadt für 700.000 Einwohner geplant war. Was man fertiggestellt hat, waren mehr als 50 Hochhäuser mit um die 36 Etagen. Je Haus gibt es so rund 300 Wohnungen. Dann gibt es noch rund 200 Einfamilienhäuser. Also dürfte so für ganz grob 50.000 Einwohner reichen von der Größenordnung her. Die Zielgruppe, die waren auch vor allem Chinesen, also wurde von Chinesen für Chinesen gebaut hauptsächlich. Und anfangs gab es ganz schön reges Interesse, also täglich wohl kamen 17 Busse mit Chinesen vorgefahren, die dann an den Wohnungen interessiert waren und sich das angeschaut haben. Ja, und dann hat China ein Gesetz erlassen, das die Investitionen von seinen Bürgern ins Ausland beschränkte. Und seither ging es eben für Forest City bergab. Es ist kein Geld mehr geflossen und es ist im Grunde liegen geblieben. Heute wohnen wohl rund 10.000 Menschen in der Stadt und der Rest, der steht halt einfach leer. Weitergebaut wird entsprechend wohl erstmal nicht.
Ja, und das wollten wir uns anschauen. 5 Kilometer Sackgasse haben wir dafür in Kauf genommen. 5 Kilometer Sackgasse führt als vierspurig ausgebaute Straße in die Stadt. Mittelstreifen und die Straßenränder sind mit englischem Rasen und blühenden Blumenbeeten geschmückt, eigentlich wirklich über die gesamten 5 Kilometer da. Und das bleibt auch in der Stadt so. Also man kann echt fast sagen, die Stadt ist eine einzige, riesige, penibel gepflegte Gartenanlage. Da steht keine Blume, keine Palme, irgendwie zufällig. Alles wurde offensichtlich so gepflanzt und soll so sein, wie es heute ist. Und ich weiß nicht, ich meine, wenn man das so liest, war ja auch immer wieder von Geisterstadt und so die Rede. Da hätte ich ehrlich gesagt auch erwartet, dass da mehr im Verfall begriffen ist. Aber das ist eigentlich durchaus nicht so. Also man sieht da auch immer wieder die Gärtner bei der Arbeit. Außerdem war ich auch ein bisschen überrascht, wie viel Verkehr dann da doch ist. Also ich meine, war jetzt nicht so viele Autos unterwegs. Die Stadt war jetzt nicht so verstopft, wie es vielleicht bei einer 700.000 Einwohnerstadt der Fall wäre. Aber Geisterstadt, weiß ich nicht, schien mir doch jetzt auch nicht unbedingt angemessen. Also diese 10.000 Einwohner, die da wohl leben wollen, die sieht man schon auch irgendwie an den Autos, die auf der Straße so fahren. Und ebenso wie die Blumenbeete überall in der Stadt, sehen auch durchaus die Wohnhäuser noch gut in Schuss aus. Also die scheinen auch nicht dem Verfall preisgegeben zu werden, sondern die sehen eigentlich gepflegt aus. Von jeder Balkonzeile hängt so ein bisschen von demselben Grün die Fassade hinunter. Das ist so ein Designelement, das zieht sich auch echt durch die ganze Stadt. Also, dass eben die Fassaden bepflanzt sind. Ich würde sagen, ja, das ist durchaus auch hübscher als normale Hochhäuser ohne Bepflanzung an den Fassaden. Wobei für den Namen Forest City war es doch auch ein bisschen dünn. So, also das war schon noch mehr Beton zu sehen als grün. Das seht ihr ja vielleicht auch auf den Fotos, die wir davon auf unserer Website lagen.
Wir sind dann vorne die Promenade am Meer auch entlang gefahren und zwischen Promenade und Meer kommt dann noch so ein Park und ein künstlicher Strand. Ja, die Liegestühle sind natürlich ziemlich leer, ist jetzt nicht so viel los gewesen am Strand. Es gab auch ein paar kleine Supermärkte in der Stadt. Das waren vor allem so, ja, à la Tante-Emma-Läden in China-Läden. Also so mit Instant-Nudeln und Keksen und so, wie wir sie in China hatten. Wir sind eigentlich sehr gemütlich einmal durch bzw. um die ganze Stadt gefahren und die Wachmänner an den Schranken zu den einzelnen Wohnvierteln, die haben uns als Radfahrer auch problemlos durchgewunken. Nur in das eine Viertel mit den Einfamilienhäusern, da kamen wir nicht rein, da durften wir nicht rein. Aber ja, nach so einer Stunde sind wir im Grunde fast durch jede Straße in der Forest City gefahren und haben dann ein Stück Strand gefunden, der tatsächlich noch nicht so mit Parkanlagen und so weiter hergerichtet ist. Also oftmals stand da auch so ein Schild rum mit Land to be developed.
Ja, und diese Aufforderung, die haben wir mal wörtlich genommen, ne? Wir haben das Land developed, indem wir da dann unser Zelt aufgestellt haben.
Vom Niemandsland zum Nomadenland. Erste Stufe. Ja, und gegenüber am anderen Ufer haben wir dann auch schon Singapur gesehen. Allerdings den Hafen von Singapur, nicht gerade der schönste Teil der Stadt, würde ich mal sagen. War jetzt nicht so ein dolles Skyline zu sehen. Und hinter uns ging dann irgendwann die Sonne hinter der Forest City unter. Und dann nach und nach wird es dunkler. Und dann hat man auch gesehen, wie in ein paar der Fenster Licht angegangen ist, brannte, vor allem im Treppenhaus und dann so ganz vereinzelt immer mal so eine Wohnung pro Stockwerk oder noch ein bisschen rarer, je nach Haus. Ja, hat sich ungefähr gedeckt mit der Anzahl der Balkone, auf denen irgendwie Wäsche zum Trocknen hing oder sonst irgendwas rumstand. Ja, aber eigentlich, wenn man ohne jegliche Probleme und in Ruhe direkt am Stadtstrand einer für mindestens 50.000 Einwohner ausgelegten Stadt zelten kann, dann ist Geisterstadt vielleicht doch wieder ein ganz passender Begriff.
Also, wenn ihr auf der Suche nach einer Wohnung seid, ohne nervige Nachbarn, dann ist die Forest City sicherlich was für euch.
Ja, fände ich eigentlich gar nicht so schlecht. Ist auch schön grün. Also mir gefällt es, wenn nur die Supermarktauswahl und was auch immer man da machen kann, noch ein bisschen größer wäre. Liegt halt schon ein bisschen ab vom Schuss dafür, dass es da sonst nichts gibt. Ja, wir haben dann unser nächstes Ziel ja schon gesehen auf der anderen Seite der Wasserstraße, Singapur. Und zwischen Malaysia und Singapur gibt es im Prinzip zwei Grenzübergänge. Einen ganz im Westen von Singapur, also eigentlich direkt bei der Forest City. Wir konnten die Brücke auch tatsächlich sehen. Und einen recht zentral, mittig, ganz im Norden von Singapur eben. Und auf malaysischer Seite der Meerenge liegt da ganz zentral eben die Stadt Johor Bahru. Die westliche Grenze, das ist eben eine Brücke, über die eine Autobahn führt. Für Radfahrer ist die verboten. Das heißt, wir müssen sowieso nach Johor Bahru, um die Grenze dort zu nehmen. Das sind dann nochmal so 40 Kilometer von der Forest City. Und wir sind quasi die komplette Strecke auf Seitenstreifen von ja, autobahnähnlichen Straßen gefahren. Und die Forest City ist sowieso in erster Linie mit solchen vierspurigen Straßen mit abgetrenntem Mittelstreifen an Johor Bahru angebunden. Man kommt auch kaum von den Straßen runter, ohne große Umwege in Kauf zu nehmen. Also haben wir gesagt, scheiß drauf, da kommt man wenigstens schneller voran. Und ja, 5 Kilometer sind wir tatsächlich auch noch auf einer richtigen Autobahn gefahren. Ist eigentlich nicht erlaubt, aber da gab es halt keine sinnvolle Alternative, die nicht einen riesen Umweg bedeutet hätte und hat sich auch keiner dran gestört. Wir waren auch ganz flott und schnell durch.
Beziehungsweise wir waren einfach halt so schnell durch, dass uns die Polizei nicht erwischt hat, ne?
So kann man auch sagen. Jetzt sind wir jedenfalls in Johor Bahru angekommen und haben da unser letztes Hotel in Malaysia bezogen. Das ist ehrlich gesagt auch ein bisschen ein erleichternder Moment. Denn in Malaysia war eine Sache schon echt nervig und das sind so irgendwie versteckte Kosten bei Hotelbuchungen. Also irgendwie bei allen Plattformen, über die wir gebucht haben, also Booking.com als auch bei der Agoda-App, da wurden die Angebote. Also erst sieht man den Preis, hier, oh, denkt man, 12 € pro Nacht, super günstig, machen wir. Und dann klickt man halt auf Weiter und Buchen und dann kommen noch irgendwie 3 verschiedene Steuern immer dazu bei mir auf Agoda. Und dann klickt man nochmal weiter, dass man jetzt bezahlen will und im letzten Buchungsschritt kommt dann nochmal irgendwas dazu, wahrscheinlich noch eine 4. Steuer. Und dann ist es deutlich teurer am Ende und dann zahlt man halt, dann denkt man 12 € super günstig und am Ende sind es 25 € pro Nacht oder so. Und das war halt sonst irgendwie nie so. Sonst stand vorher immer da, was da an Steuern dazu sind und man konnte sich den Komplettpreis anzeigen lassen, überall. Ich meine, in Thailand gab es auch Steuern, aber die wurden dann halt direkt schon angezeigt. Und in Malaysia war das konsequent überall so, dass da am Ende noch was drauf kam. Und dann war es so, dass man hier in Malaysia eben meist direkt über die App bezahlt hat, statt wie sonst üblicherweise bei uns eigentlich vor Ort im Hotel in Cash. Trotzdem kamen dann die Hotels teilweise, also manche kamen dann noch und haben gesagt, oh, es gibt noch hier eine extra Tourist Tax. Also in Malakka war das zum Beispiel so. Und dann sage ich, ja, ich habe doch die ganzen Steuern schon in der App bezahlt. Aber die meinen, nee, dann gibt es noch eine zusätzliche Tourist Tax und dann musst du noch was zahlen. Das war halt meistens zum Glück nur so, ja, 1 € oder 2 €. Also war es kein Problem, aber es ist schon halt auch echt nervig. Und keine Ahnung, warum das hier so ist, aber hoffentlich ändert sich das wieder, sobald wir Malaysia verlassen haben, weil das reizt mein Gemüt auf Dauer schon auch zusätzlich zur Feuchtigkeit und den ganzen tropischen Bedingungen.
Gut, dann kommen wir zum FAQ-Teil dieser Episode. Wir wollten mal ein FAQ-Teil zum Thema Trinkwasser machen. Wir haben zwar sicherlich schon immer mal wieder in den ganzen Episoden, die wir bisher so gemacht haben, immer mal wieder am Rande erwähnt, wie wir so in einem bestimmten Land, über das wir da gerade berichtet hatten, an Trinkwasser kommen. Aber wir wollten hier nochmal ein bisschen in diesem FAQ-Teil einen kompletteren Überblick über dieses Thema geben, also über unsere Trinkwasserquellen und außerdem dann noch ein paar Details zur Trinkwasseraufbereitung, die vielleicht auch ganz interessant sind, insbesondere für eben Leute, die eine ähnliche Outdoor-Reise vielleicht unternehmen wollen, so ähnlich wie wir das gerade machen. Schauen wir uns erstmal den Verbrauch an, also wie viel Trinkwasser braucht man denn so? Und da haben wir uns mal die Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung rausgesucht. Die sagt, dass man als erwachsener Mensch so 1,5 Liter pro Tag Flüssigkeit aufnehmen, zu sich nehmen soll, inklusive der Flüssigkeit, die auch in Lebensmitteln enthalten ist. Allerdings gilt natürlich, wenn man Sport treibt, wenn man zum Beispiel besonders viel Fahrrad fährt, dann steigt diese Menge, die man trinken muss oder die man an Flüssigkeit aufnehmen muss, natürlich deutlich an. Auf der anderen Seite muss man vielleicht sagen, wahrscheinlich trinken wir, wie auch die meisten anderen Menschen, weniger, als man eigentlich sollte. Das ist ja auch irgendwie so ein Klassiker, dass das eigentlich immer heißt, man sollte mehr trinken, als man es so normalerweise tut. Deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, jetzt nehmen wir mal die 1,5 Liter pro Tag, gehen wir mal davon aus, dass wir so viel trinken, auch wenn wir vielleicht eigentlich mehr trinken sollten. Aber damit wir mal eine Zahl haben, nehmen wir die mal und auf 1000 Tage, wir sind jetzt ja knapp über 1000 Tage unterwegs, kommt man dann eben auf 1500 Liter Trinkwasser, die wir bisher auf dieser Tour grob gebraucht hätten, also pro Person.
Ja, und zu Hause war das immer kein Problem. Da haben wir immer schön unseren Bedarf aus der Leitung gedeckt. Hier Karlsruher Leitungswasser mit viel Calcium. Und das Ziel auf dieser Tour war, auch unterwegs eben möglichst kein abgefülltes Wasser zu kaufen. Und da war Geld jetzt nicht unbedingt der Hauptgrund.
Ja, also wenn man das mal durchrechnet, ich habe mal nachgeschaut, im Aldi kostet so eine 1,5 Liter Wasserflasche 30 Cent. Und wenn man das halt hochrechnet, dann macht das halt nur in Anführungsstrichen 300 € Trinkwasserkosten pro Person auf 1000 Tourtage. Das wäre natürlich schon nur ein relativ geringer Anteil der Gesamtkosten der Tour. Also da muss man sagen, hätten wir jetzt immer unser Trinkwasser in PET-Flaschen gekauft, rein von den Kosten würde es den Kohl jetzt nicht unbedingt fett machen.
Aber es ist halt auch sehr viel unnötiges Plastik. Und zwar wären das halt pro Person 1000 PET-Flaschen Abfall, wenn man denn überhaupt immer eine 1,5 Liter Größe findet und nicht nur irgendwie 0,5 oder 1 Liter Flaschen. Und der Plastikmüll ist halt nicht alles, sondern dazu kommt noch der unnötige Fußabdruck wegen der Verarbeitung, den Transport von den PET-Flaschen dann in den Laden und so weiter. Insgesamt jedenfalls haben wir uns eben entschlossen, deswegen, wir kaufen kein abgefülltes Trinkwasser und tatsächlich, wir haben unser Ziel ganz gut erreicht und haben tatsächlich fast nie abgefülltes Trinkwasser gekauft. Und wenn wir eben doch kaufen oder kaufen mussten in Ausnahmefällen, dann haben wir eben möglichst versucht, nicht in 1,5 Liter Flaschen zu kaufen, sondern gleich mindestens 5 Liter Kanister. Und das ist ja tatsächlich außerhalb Europas nicht unüblich. Ich glaube, in der Türkei zum Beispiel mussten wir mal so einen 5 Liter Kanister kaufen, weil es einfach, weil wir nichts anderes gefunden hatten.
Ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, dass wir das weniger als 10 Mal auf dieser Tour gemacht haben. Und also ich meine, das sind ja im Prinzip auch PET-Flaschen, nur halt 5 Liter groß, ne? Um das Kanister nochmal ein bisschen zu spezifizieren vom Material, ist das auch so dünnes Plastik wie bei den PET-Flaschen.
Ja, und dann haben wir eine Handvoll mal eben 1,5 Liter Flaschen gekauft, was vor allem daran lag, dass wir eine dieser Flaschen benutzen, um sie immer wieder aufzufüllen und irgendwann wird die halt recht ziffig oder bildet Algen und dann kaufen wir halt eine neue, um sie weiter für einige Wochen oder Monate zu benutzen.
Genau, also jetzt lass uns halt mal vielleicht 10 5 Liter Kanister gekauft haben, das ist wahrscheinlich schon sehr hoch gegriffen. Und keine Ahnung, vielleicht 20 Mal so eine 1,5 Liter Wasserflasche, damit wir eben quasi immer wieder eine neue Trinkflasche dabei haben, die wir dann auffüllen können. Das ist natürlich dann unterm Strich trotzdem schon mal deutlich, deutlich weniger als die ja pro Person 1000, also insgesamt 2000 PET-Flaschen, die wir sonst in dem Zeitraum quasi hätten kaufen müssen, wenn wir denn immer Flaschenwasser gekauft hätten. Die Frage ist jetzt, wenn wir das eben nicht so gemacht haben, wenn wir eben nicht abgefülltes Wasser gekauft haben, wo kommt denn dann unser Trinkwasser her? Und da gibt es im Prinzip verschiedene Quellen. Listen wir die mal kurz auf.
Also zunächst zu Beginn und wir auch zu Hause haben wir eben Leitungswasser getrunken. Das haben wir auch noch auf dem Balkan bis in die Türkei gemacht. Dann auch wieder in Israel und später dann wieder im Kaukasus. Also eigentlich überall, wo es möglich war. Das heißt dort, wo wir es als sicher empfunden haben anhand von irgendwelchen Testergebnissen, von irgendwelchen Institutionen, die man im Internet findet oder deswegen, weil es die Einheimischen halt auch getrunken haben. Und auch wenn wir auf dem Fahrrad keine Leitung dabei haben die ganze Zeit, bekommt man Leitungswasser, wenn man jetzt nicht bei einem Haus ist und die haben im Garten so einen Leitungsstehen, kann man fragen, kann man da was nehmen oder an Friedhöfen oder anderen öffentlichen Orten, öffentlichen Toiletten, bekommt man es ja einfach so.
Eine zweite wichtige Trinkwasserquelle für uns waren dezidierte Trinkwasserspender. Das ist allerdings sehr landestypisch oder landesspezifisch, muss man sagen. Also zum Beispiel in Saudi-Arabien und im Oman, teilweise auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten, standen die häufig am Straßenrand. Einfach so. Und dann konnte man sich dort kostenlos gefiltertes Leitungswasser, also die hatten also Filtersysteme integriert, oft dann auch schon gekühltes Leitungswasser dort abfüllen. In der Mongolei gab es oft so Trinkwasserstellen, so ganze Häuschen im Prinzip, die dann auch dort Trinkwasser verkauft haben in großen Mengen. Die Locals sind da halt irgendwie mit einem 200-Liter-Kanister oder so angekommen. Wir haben dann da halt unsere Plastikflaschen aufgefüllt. Dort musste man was dafür zahlen. Und in Thailand und Malaysia zum Beispiel gab es jetzt auch wieder häufiger am Straßenrand so Trinkwasserautomaten, wo man seine Flasche drunter heben musste, die dann auffüllen konnte gegen einen wirklich, gegen Centbeträge, also lächerlich, da konntest du irgendwie für 3 Cent, konntest du 2, 3 Flaschen voll laufen lassen.
Ja, ein weiterer Punkt, wo wir unser Wasser herbekommen haben, war einfach durch Fragen, zum Beispiel im Restaurant, also in China zum Beispiel, da konnte man überall einfach nach Kai Shui fragen, also abgekochtes heißes Wasser, das trinken die Chinesen auch die ganze Zeit und das füllen die auch gerne auf, wenn man danach fragt. Auch in Vietnam, Laos und Kambodscha war es so, dass man sich das auffüllen lassen konnte, so als Fahrradreisender, haben die auch ohne Widerrede oder irgendwas dafür zu verlangen gemacht. Dort aber meist dann aus großen 20-Liter-Kalistern, die sie sich wahrscheinlich selbst immer auffüllen lassen an irgendwelchen Stationen oder so.
Ja, eine weitere Wasserquelle ist im Prinzip Quellwasser. Das war eigentlich auch unsere präferierte Option, unsere liebste Option, um Trinkwasser zu gewinnen. Also einfach eine Wasserquelle, vor allem eben in gebirgigen Regionen, wo Wasser quasi direkt aus dem Berg kommt und wo meistens dann auch irgendeine Art von Vorrichtung gebaut wurde, um eben das Wasser da herauszuleiten und dann auch zur menschlichen Nutzung zur Verfügung zu stellen. Also das heißt, dass da halt irgendwie ein Rohr aus der Wand kam, teilweise auch mit einem schön gemauerten Brunnen oder so. Und es wird dann auch häufig von ganz vielen Locals genutzt, die dann dort mit Kanistern halt hinfahren und sich dort ihr Trinkwasser beschaffen. Und da haben wir natürlich dann auch sehr gerne unsere Wasserflaschen aufgefüllt.
Ja, und zuletzt haben wir tatsächlich auch ab und zu Wasser aus Bächen und Flüssen einfach genutzt als Trinkwasser. Das geht vor allem im Hochgebirge. Also in Georgien haben wir das gemacht und auch in Tadschikistan oder Kirgisistan. So, jetzt haben, finde ich, besonders die letzten beiden Punkte, also das Quellwasser und auch frische Bäche und Flüsse im Hochgebirge gegenüber gekauftem Wasser meistens den Vorteil, dass es schön kühl ist und außerdem meiner Meinung nach ganz gut schmeckt eigentlich immer, bilde ich mir vielleicht ein, vielleicht ist es auch von Quelle zu Quelle unterschiedlich, also es kommt aber ja frisch aus dem Berg. Und wir haben ja auch unsere Thermosflaschen, wo wir das dann kühl erhalten können. Ansonsten haben wir eben noch Aluflaschen und eben immer eine PET-Flasche dabei, die wir dann immer wieder auffüllen. Nachteil von Quellwassern oder vor allem auch Bächen und Flüssen ist natürlich, da besteht ein gewisses Durchfallrisiko. Und da ist natürlich dann auch ein großer Unterschied zwischen einem Sommerurlaub oder einer langen Zeitreise, wie wir sie machen. Also wenn man jetzt 2 Wochen in Sommerurlaub ist, dann sollte der nicht versaut werden, dadurch, dass man 1 Woche mit Durchfall im Bett liegen muss. Aber wenn wir auf so einer Langzeitreise sind, dann ist halt ab und zu ein Durchfall zu haben schon auch einkalkuliert, mehr oder weniger. Da kommt es nicht ganz so drauf an, wenn man dann halt mal ein paar Tage an einem Ort bleiben muss.
Eher auf dem Klo sitzen muss, als im Bett liegen, oder?
Ja gut. Wir hatten jedenfalls 2-mal so schlimmen Durchfall, dass er uns wirklich aufgehalten hat. Also je einen ganzen Ruhetag mussten wir auf jeden Fall einlegen und wir waren auch ziemlich geschwächt und sind nicht so gut vorangekommen teilweise. Beides Mal war es tatsächlich in der Türkei. Also wer sich das anhören möchte, das haben wir in Episode 31 und dann in Episode 34 erzählt. Und das erste Mal wissen wir definitiv, woraus zurückzuführen ist, nämlich auf schlechtes Quellwasser. Und beim 2. Mal sind wir uns nicht ganz sicher, könnte gegebenenfalls auch durch Essen gewesen sein. Insgesamt muss man jedoch sagen, es ist ja ganz gut gelaufen bisher. Also ist jetzt nicht so, dass wir keine Durchfallproblemchen zwischendurch haben, gerade in Südostasien ab und zu, aber ich glaube, die sind dann auch eher aufs Essen als aufs Trinkwasser zurückzuführen hier.
Ich meine, wir hatten Dutzende, zig Mal ein bisschen Durchfall auf der Tour, aber halt nicht so, dass man ständig aufs Klo rennen muss, sondern dann halt war halt einfach der Stuhl nicht so fest, wenn man ihn gerne hätte, aber man musste trotzdem nur einmal am Tag oder vielleicht 2-mal am Tag sich entleeren. Und das hindert einen ja normalerweise nicht daran, halt trotzdem mit dem Fahrrad weiterzufahren. Und das, was du jetzt gerade meintest mit dem Ruhetag, da war es halt wirklich so, dass man dann wirklich ständig aufs Klo rennen musste. Aber das kam halt eigentlich nur, ja, die beiden Male vor und finde ich, ist eine ganz gute Quote. Das war sicherlich auch eine ordentliche Portion Glück, die wir da hatten. Das spielt sicherlich auch eine Rolle. Also es ist nicht so, dass wir nicht auch von anderen Radreisenden nicht auch durchaus Stories gehört hätten, dass es einen auch mal schlimmer erwischen kann und man dann die Weiterfahrt um mehr als einen Tag vielleicht hinauszögern muss. Also ich will jetzt nicht sagen, dass wir das einfach nur besser gemacht haben und die nicht so sorgfältig auf ihre Trinkwasserqualität geachtet haben, sondern das ist sicherlich auch einfach Glück. Vielleicht spielt auch ein bisschen rein, wieso, weiß ich nicht so, wie anfällig man grundsätzlich ist für sowas, also ob das wie sein Immunsystem so aufgestellt ist und so, aber letztlich ist das ja auch Glück. Also insofern. Toi, 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 ich hoffe, es geht so weiter. Sicher sein kann man sich da leider nicht. Wenn man jetzt da eben an diese Trinkwasserquellen rangeht, also insbesondere eben beim Quellwasser oder bei Bächen und Flüssen, dann ja, gilt es eben zunächst mal grundsätzlich die Wasserqualität abzuschätzen. Und da gibt es einfach so ein paar Indizien, die eher für tendenziell gutes Wasser sprechen. Also zum einen, dass das Wasser natürlich klar sein sollte, also transparent, nicht trüb, dass es auch keine Schwebstoffe, also irgendwelche schwarzen Pünktchen oder irgendwas, was drin rumschwimmt, geben sollte. Außerdem ist ein Indiz für eher gutes Wasser, dass die Quelle eine hohe Durchflussrate hat, also dass viel Wasser rauskommt, dass es eine hohe Fließgeschwindigkeit gibt. Außerdem ist auch eine niedrige Wassertemperatur tendenziell beruhigend. Es ist auch eher besser, wenn das Wasser quasi direkt aus dem Berg kommt, also wenn es kein Oberflächenwasser ist, also nicht irgendwie aus einem Bach, was auch vor dem Punkt, wo man das Wasser entnimmt, schon über der Erdoberfläche sich befunden hat für längere Zeit, sondern wenn es halt direkt aus dem Berg kommt, dann kann da erstmal eher nicht so richtig was direkt reingepinkelt haben, beziehungsweise die Erdschichten haben es vielleicht auch schon so ein bisschen gefiltert. Was natürlich auch ein wichtiges Kriterium ist, ist, dass oberhalb der Entnahmestelle möglichst keine oder kaum Land- bzw. Viehwirtschaft dort stattfinden sollte und möglichst auch keine menschliche Besiedlung sich dort befinden sollte, weil die natürlich auch alle das Wasser verunreinigen können. Ein weiteres Zeichen für Wassersicherheit ist, wenn es quasi bei der Quelle so eine von Menschen errichtete Infrastruktur gibt, sage ich jetzt mal, wobei das Infrastruktur ein bisschen in Anführungsstrichen, also es kann auch einfach nur ein Rohr sein, was halt jemand irgendwie in den Berg gesteckt hat und wo das Wasser dann rauskommt. Teilweise hatten wir sogar einfach nur so ein Plastikding, was im Berg gesteckt hat, also was irgendjemand mal in den Berg gesteckt hatte, sodass das Wasser, was eben am Berghang runterläuft, dann quasi nach vorne geführt wird, sodass man es besser auffüllen kann irgendwo. Aber das heißt einfach irgendeine Art von Zeichen, dass sich da ein Mensch mal Gedanken gemacht hat, das Wasser so umzuleiten, dass man es gut auffüllen kann, ist halt einfach auch ein Hinweis darauf, dass es tendenziell eher ein gutes Wasser ist. Aber das kann natürlich auch so weit gehen, dass man wirklich eben einen gemauerten Brunnen hat, aus dem das Wasser dann eben hinauskommt. Das ist natürlich dann auch ein relativ sicheres Zeichen. Aber zum Beispiel auch gerade in manchen Ländern, das ist so ein bisschen unterschiedlich, aber teilweise hat man auch häufiger mal, dass einfach nur eine Tasse oder so neben der Wasserquelle hing. Und das war dann halt auch ein Indiz, dass die wohl mal jemand dorthin gehängt hat, damit Leute, die vorbeikommen, mit dieser Tasse Wasser trinken können aus dieser Quelle. Und das ist dann natürlich auch ein Indiz dafür, dass das Wasser gut ist.
Was mir gerade noch eingefallen ist, ein wichtiges Indiz, finde ich jetzt zumindest, ist auch, dass in der OpenStreetMap ja manchmal so Quellen, die aus dem Berg kommen, eingezeichnet sind als Trinkwasserquelle. Das heißt, jemand hat das scheinbar schon mal als Trinkwasserquelle benutzt und als gut befunden und dann da eingetragen. Darauf haben wir auch häufig geachtet.
Stimmt, ja, das hatte ich tatsächlich noch vergessen. Vielleicht gibt es auch noch mehr. Ich meine, letztlich ist es halt, ich meine, es müssen ja nicht immer, natürlich nicht immer zwingend alle Indizien erfüllt sein, sonst würde ich ja nie aus dem Fluss trinken. Es ist letztlich immer eine Gesamtabwägung, die man halt im Einzelfall treffen muss. Also zum Beispiel kann es ja auch sein, dass es eine von Menschen gebaute Infrastruktur gibt, wie zum Beispiel einen Tiefbrunnen, wo quasi Grundwasser gefördert wird. Aber da hat man dann halt keine hohe Durchflussrate unten in der Wasserquelle, keine hohe Fließgeschwindigkeit. Je nachdem ist nicht mal die Wassertemperatur besonders niedrig. Das heißt, ja, letztlich muss man da dann halt wieder abwägen, ob man das jetzt eben trinken möchte oder ob man es halt zum Beispiel eben auch filtern möchte. Dazu kommen wir gleich. Aber es gibt natürlich auch verschiedene Abstufungen. Entweder ich trinke es direkt, wenn so viele Indizien erfüllt sind, dass ich sage, gut, brauche ich nicht filtern. Oder wenn weniger Indizien erfüllt sind, würde ich halt sagen, ja, okay, wird schon passen, aber ich filter das lieber mal. Und wenn es halt noch schlechter aussieht, dann würde ich es halt nicht mal filtern oder würde ich es halt gar nicht erst anrühren im Zweifelsfall. Außerdem hängt es natürlich auch immer ein bisschen davon ab, wie nötig man es gerade hat. Ne? Also ich meine, wenn man ansonsten verdurstet, ist man vielleicht auch ein bisschen flexibler, was die Wasserquelle angeht, als wenn man eh noch irgendwie quasi die halbe Kapazität noch aufgefüllt hat von der letzten Quelle oder weiß, ja, ich komme eh bald irgendwie wieder an Quellen vorbei, die vielleicht besser sind. Das muss man natürlich immer halt im Einzelfall dann irgendwie einschätzen und möglichst alles, was es so gibt, berücksichtigen. Jetzt kommen wir vielleicht noch zu einem Punkt, wo Belinda und ich, wo wir uns nicht so ganz einig sind, wo wir auch lange diskutiert haben vor diesem FAQ-Teil, wo wir auch diese Aufnahme immer wieder aufgeschoben haben, weil wir uns nicht so richtig einig werden konnten. Letztlich haben wir halt gesagt, ja gut, lass halt einfach unsere beiden Meinungen nebeneinander darstellen und dann können sich ja die Hörer selber ein Bild machen, was sie davon halten. Und zwar würde ich sagen, dass die ganzen Indizien, die wir gerade genannt haben, also das Wasser ist klar, keine Schwebstoffe, Wassertemperatur ist niedrig, ne, kein Oberflächenwasser, Infrastruktur, alles diese ganzen Punkte, dass die eigentlich relativ global gleichermaßen gelten. Also, ich gucke mir halt diese Indizien an und dann ist egal, ob ich jetzt in Tadschikistan bin oder in Georgien oder in der Türkei, wenn eine bestimmte Anzahl dieser Indizien erfüllt ist, dann kann ich da das Wasser halt trinken und sonst nicht. Und da widerspricht aber Belinda.
Ja, nicht ganz. Also natürlich sind die Indizien global gültig, aber ich bin der Meinung, es hängt von Land zu Land ab, wie schwer ich diese Indizien werte, beziehungsweise wenn ein Indiz nicht erfüllt bin, dann traue ich der Quelle in einem bestimmten Land mehr als in einem anderen Land. Zum Beispiel aus unserer Erfahrung war es halt so, dass auf dem Balkan und in der Türkei gute Quellen eigentlich recht gut erkennbar waren durch so Steinbauten. Da stand auch Quelle auf Türkisch oben drauf zum Beispiel. Und die Quelle, woraus wir getrunken haben und dann Durchfall bekommen haben, war halt einfach nur ein Rohr, das eine Viehtränke gespeist hat. Ja, und jetzt im Nachhinein betrachtet, wenn ich mir nochmal alles durch den Kopf gehen lasse, würde ich halt in der Türkei einfach nur einem Rohr nicht mehr so trauen und halt auf Steinbauten oder nach Steinbauten nur suchen. Hingegen in Georgien zum Beispiel war es so, dass es eigentlich fast nie so Steinbauten gab. Da war es meistens bei den Trinkquellen, die auf OpenStreetMap eingetragen waren und aus denen wir jetzt getrunken haben, so, dass das einfach nur eine Rohr oder eine Öffnung war, aus der Wasser kommt, aber da hing dann halt immer eine Tasse daneben und es sieht dann halt erstmal nicht so prunkvoll aus, nicht so sicher aus wie in der Türkei, aber meiner Meinung nach würde ich das jetzt aus meiner Erfahrung aus genauso sicher in Georgien betrachten. In der Türkei würde ich so eine Quelle vielleicht nicht so trauen und sagen, da fahre ich mal noch bis zur nächsten weiter. Oder zum Beispiel in Georgien haben wir eben direkt von so einem Gletscherbach getrunken und fand ich irgendwie in Ordnung, weil, weiß ich nicht, fast in Georgien und andere Leute sind auch vorbeigefahren und haben daraus getrunken. Und in Tadschikistan, da gab es auch teilweise Quellen aus einer Bergwand und andere Leute haben daraus getrunken. Und ich habe es halt nicht gemacht, weil ich einfach in meinem Kopf aus der Erfahrung wusste, in Tadschikistan sind öfter Leute krank geworden und da sind vielleicht einfach mehr Keime im Umlauf. Vielleicht ist das ein bisschen Vorurteil, aber irgendwie würde ich halt auch so von Land zu Land die Dinge anders werten. Je nach Hygiene halt.
Jedenfalls, wenn die Indizien jetzt insgesamt oder von mir aus auch auf das betreffende Land bezogen nicht gut genug sind, dass man das Wasser direkt trinken möchte, dann kann man das Wasser natürlich auch noch aufbereiten. Und da gibt es grundsätzlich mal verschiedene Möglichkeiten. Also ganz kurz, um sie zu nennen, man kann Wasser abkochen, man kann es filtern, man kann es mit UV-Strahlung behandeln oder man kann Chlortabletten verwenden, um das Wasser zu entkeimen. Und gehen wir jetzt mal die vier Möglichkeiten nacheinander durch.
Ja, fangen wir doch mal mit dem, ich sag mal, simpelsten an, so rein technisch. Das ist das Wasser abzukochen. Also die Empfehlung ist, man sollte Wasser 5 Minuten lang kochen auf 0 Meter Höhe, aber auf 4000 Meter Höhe zum Beispiel 20 Minuten lang, weil halt Wasser da schon bei einer geringeren Temperatur kocht und dann soll es halt länger kochen, damit alles abgetötet wird. Das war dann wohl auch im Pamir unser Fehler, wo du übrigens auch nochmal Durchfall hattest. Da haben wir Instant-Nudeln gekocht, siehe Episode 58, wer sich dafür interessiert.
Hat mir eine nächtliche Sitzung unter klarem Sternenhimmel mitten im Pamir-Gebirge beschafft. Weil wir das halt damals nicht so auf dem Schirm hatten, dass man das Wasser da halt nicht nur 5 Minuten lang kochen sollte, wenn man auf 4000 Meter Höhe ist.
Ja, irgendwie wussten wir, dass man es länger kochen muss, aber dass es 4-mal so lang ist, das war uns dann doch nicht so bewusst. Ja, der Nachteil vom Abkochen ist halt eben, dadurch ist es zeitaufwendig natürlich ein bisschen und man verbraucht halt Benzin, zumindest mal, wenn man jetzt mit dem Campingkocher das Wasser abkochen möchte. Deswegen machen wir das auch mit unserem Primuskocher eher selten. Aber wir haben durchaus öfter mal im Hotel, gerade in China, wo man auch immer einen Wasserkocher auf dem Zimmer hatte, da das Leitungswasser dann abgekocht und danach dann halt getrunken.
Ja, aber eben dadurch, dass das mit dem Campingkocher Wasser abkochen, um trinkbar zu machen, halt ein bisschen mühsam ist, haben wir noch andere Utensilien dabei, die da ein bisschen praktischer sind, um Wasser trinkbar zu machen. Zum einen ist das der sogenannte Steripen. Das ist ein, ja, wenn man möchte, ein Stift, der an seiner Spitze eine UV-Lampe integriert hat. Und diesen Steripen, den kann man dann in eine PET-Flasche reinstecken, durch die Öffnung oben, und dann eben das Wasser in der PET-Flasche mit UV-Strahlung von dieser Lampe sterilisieren. Das dauert so ungefähr 1 Minute für 1 Liter Wasser. Also man schaltet es dann ein und dann geht die Lampe an Und dann geht die halt nach ungefähr einer Minute wieder aus. Und in der Anleitung steht halt, ja, das reicht dann, wenn sie wieder ausgegangen ist, reicht es dann für 1 Liter Wasser. Das heißt, man sollte halt möglichst auch nicht unbedingt die ganze 1,5 Liter PET-Flasche damit sterilisieren, sondern vielleicht eben sie nicht ganz voll machen, wenn man auf Nummer sicher gehen will. Jedenfalls, wenn man die Spezifikationen eben einhalten will, sollte man sie nur mit 1 Liter befüllen, dann den Steripen da reinhalten, bis er nach einer Minute ausgeht und dann ist es im Prinzip sterilisiert. Vorteil ist, dieses System hat eine relativ lange Lebensdauer, also die Lampe, die hält durchaus so 4.000 bis 8.000 Liter. Und das ist ja schon eine ganze Menge, wenn man eben bedenkt, dass wir pro Person auf unserer gesamten Tour bisher so nur größenordnungsmäßig 1500 Liter Trinkwasser getrunken haben. Nachteil ist, dass der Steripen nur bei wirklich perfekt klarem Wasser zuverlässig funktioniert. Das heißt, sobald man eine leichte Trübung drin hat oder auch Schwebstoffe, dann kann es halt sein, dass diese UV-Strahlung nicht ins Innere der Schwebstoffe vordringt mit der UV-Strahlung. Und wenn aber dann im Inneren der Schwebstoffe zum Beispiel halt die Keime sich befinden, dann werden die eben nicht von diesem UV-Licht abgetötet. Das heißt, ja, es sollte halt wirklich nur bei wirklich perfekt klarem Wasser angewandt werden, wenn man auf Nummer sicher gehen will jedenfalls. Außerdem braucht man halt Batterien und zwar, das ist schon auch noch ein relevanter Nachteil, möglichst Lithium-Batterien, nicht Alkali-Batterien, denn Alkali-Batterien, die halten nur für so eine Handvoll Anwendungen, also dann entsprechend auch nur für eine Handvoll Liter Wasser. Mit Lithium-Batterien, die aber halt ein bisschen schwieriger zu bekommen sind. Wir haben die immer im Amazon in Deutschland bestellen müssen. So unterwegs findet man die in den Läden kaum. Damit kommt man eigentlich schon ganz gut klar. Also damit kann man eben 200 Anwendungen durchführen, also 200 Liter Wasser sterilisieren. Das ist ja wahrscheinlich mehr, als wir bisher mit dem Steripen überhaupt sterilisiert haben auf dieser gesamten Tour.
Ja, du hast schon gesagt, wenn wir dreckiges Wasser haben, dann kann man mit dem Steripen nicht sicher gehen, dass man da keine Sachen mehr drin hat, keine Keime. Dafür haben wir noch eine andere Filtertechnik dabei, nämlich einfach einen Wasserfilter. Wir haben den Sawyer Micro Squeeze dabei. Es gibt auch andere Arten von Wasserfilter, teilweise Gravitationsfilter, teilweise Filter mit Pumpe. Die sind dann meistens teurer von Katadyn, aber unserer ist einfach so ein kleiner kann man in der Handfläche halten, so ein kleines Filtergerät, da ist drin halt so ein total engmaschiges Gewebe, das halt auch Keime rausfiltert. Und auf der einen Seite ist halt so ein Gewinde, das kann man dann auf PET-Flaschen aufschrauben. Und wenn man die dann kopfüber hält, die Flasche, dann müsste eigentlich das Wasser durch den Filter geleitet werden und unten rauskommen. In der Theorie. Der Vorteil ist natürlich, dass es super easy ist und auch schnell geht. Also wenn es einem nicht schnell genug geht, kann man auch auf die Flasche draufdrücken, damit mehr Druck ist und es schneller durch den Filter geht. Nachteil ist, wenn man oft dreckiges Wasser filtert, dann sammelt sich der Dreck natürlich dann im Filter an und dadurch kann der Filter so ein bisschen verstopfen. Dann ist es mühsam, weil nichts mehr von allein durchkommt und man halt immer draufdrücken muss mit Gewalt. Man kann den Filter aber auch wieder rückspülen mit klarem, sauberem Wasser, sodass der Dreck wieder auf der anderen Seite rausgespült wird. Dazu wird auch eine extra Reinigungsspritze mitgeliefert. Also das ist theoretisch möglich. Oder mit Chlor kann man den scheinbar auch reinigen nach der Firma. An sich ist das entsprechend eigentlich kein so schlimmer Nachteil. Bedeutenderer Nachteil ist, dass wenn man jetzt bei Minustemperaturen unterwegs ist oder auch nur die Vermutung hat, dass über Nacht Frost geherrscht hat, dann ist es blöd, weil wenn der halt einfriert, der Filter, und der schon mal benutzt wurde, das heißt, da ist vielleicht noch Wasser drin und dann friert das Wasser ein und dann zerstört das gefrorene Wasser halt dieses Gewebe im Filter und dadurch kann es Löcher geben sozusagen und man kann sich einfach nicht mehr sicher sein, ob der Filter noch alle Keime rausfiltert. Und das Problem ist halt, man weiß es halt dann nicht, wenn man sich nicht sicher war. Man hatte zum Beispiel eine Frostnacht im Zelt und man ist sich nicht sicher, hat der Filter das jetzt ausgehalten oder nicht? Kann kaputt sein, kann aber auch nicht kaputt sein. Das ist ein bisschen blöd. Also man sollte schon darauf achten, dass er auf keinen Fall unter 0 Grad gerät. ja, ansonsten kleiner Nachteil tatsächlich. Also ich habe gesagt, man kann den auf, einfach auf PET-Flaschen draufschrauben. Jetzt ist aber irgendwie uns aufgefallen in Südostasien, als wir ihn mal benutzen wollten, dass irgendwie die Flaschen in Südostasien einen anderen Durchmesser haben oben an der Öffnung. Und da kann man den gar nicht draufschreiben. Da mussten wir erst mal suchen, bis wir so eine kleine Eisteeflasche gefunden haben, die wieder so einen europäischen Verschluss sozusagen hat, sodass man den da draufschrauben kann. Also das sollte man vielleicht auch in dem Hinterkopf behalten, dass man da eine passende Flasche immer mit sich führt, sodass man den Filter da draufschrauben kann. Ansonsten, vielleicht, weil du es auch für den Steripen erwähnt hast, also nach Herstellerangabe soll der bis zu über 300.000 Liter filtern können in der Theorie. Also eigentlich sollte der lebenslang für einen halten, wenn man ihn dann immer sauber hält und rückspült und so weiter.
Eine relativ klassische Möglichkeit zur Wasseraufbereitung sind noch Chlortabletten. Das heißt, da hat man einfach ja so einen Blister mit Tabletten einfach dann dabei und drückt die dann aus dem Blister raus ins Wasser rein. Und durch das Chlor werden dann eben auch entsprechend die Keime abgetötet. Nachteil ist aber, zum einen verbraucht man die dann halt und muss die dann immer wieder nachkaufen. Aber vor allem schmeckt das Wasser dann halt auch einfach unangenehm nach Chlor. Das ist jetzt nicht unbedingt giftig oder so, aber es ist halt einfach schade, wenn man eigentlich eine super schöne, klare, kühle Bergquelle hat, die ja eigentlich auch echt frisch schmeckt. Hast du ja vorhin auch gesagt, dass das mit ein Grund ist, warum wir die eigentlich als Quelle präferieren. Und dann ja, zerhaust du dir halt den Geschmack, indem du so eine blöde Chlortablette da reinwirfst. Deswegen haben wir tatsächlich Chlortabletten auch nicht dabei und nie genutzt. Also generell muss man jetzt vielleicht nochmal sagen, dass wir natürlich den allergrößten Teil unseres Trinkwassers aus Quellen beziehen, die wir für so sicher einschätzen, dass wir gar nicht filtern müssen. Also ich meine alleine, die ganzen, wenn wir im Restaurant fragen oder so, dann filtern wir natürlich nicht, sondern es sind dann schon eher ja, besondere Situationen, wenn man irgendwo in der Pampa ist, vor allem, wo man eben nicht irgendwie an Leuten, an Restaurants oder so vorbeikommt, dass man dann eben auch filtert, vor allem natürlich in Zentralasien. Ich glaube, das war wahrscheinlich mehr als 2/3 des Wassers, was wir behandelt haben, haben wir wahrscheinlich in Zentralasien behandelt, würde ich mal schätzen, auf dieser Tour. Und natürlich kann man dann auch die verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten kombinieren, ne? Also wenn man sich ganz besonders unsicher ist, ob das jetzt gutes Wasser ist, dann kann man natürlich sicherheitshalber auch erst den Filter benutzen und dann noch den Steripen reinhalten oder so. Das haben wir dann zwischenzeitlich auch mal gemacht. Oder wir haben, wenn wir Wasser zum Kochen nur benutzen, nicht zum Trinken, einfach um unsere Nudeln zu kochen, dann haben wir natürlich auch nicht unbedingt aufbereitetes Wasser genommen. Da waren wir dann etwas laxer, weil das ja dann noch kocht und außerdem trinkt man ja nicht wirklich das Wasser direkt, sondern man kocht ja nur die Nudeln drin und dann isst man halt die Nudeln, aber das Wasser kippt man ja ab. Das heißt, da haben wir teilweise dann auch eben, waren wir etwas weniger vorsichtig, aber wenn die Quelle uns halt doch ein bisschen arg suspekt war, haben wir dann halt teilweise doch auch erst den Steripen ins Wasser gehalten und dann mit dem entsprechend aufbereiteten Wasser, mit der UV-Lampe aufbereiteten Wasser, dann die Nudeln gekocht. Also das hängt halt immer so ein bisschen davon ab, ist auch immer so ein bisschen Bauchgefühl. Ich meine, es ist keine exakte Wissenschaft. Jedenfalls nicht, wenn man nicht die nötige Labortechnik dabei hat, was wir natürlich nicht haben. Aber so muss man das halt immer ein bisschen von Einzelfall zu Einzelfall entscheiden. Was ich auf jeden Fall schon sagen würde, ist, dass wir, glaube ich, noch nie, wenn wir wirklich Wasser gefiltert haben oder mit dem Steripen behandelt haben, danach dann irgendwelche Probleme hatten, die wir auf das entsprechend aufbereitete Wasser zurückgeführt hätten. Das heißt, sowohl der Filter als auch der Steripen haben, soweit wir das einschätzen können, für uns eigentlich immer funktioniert und das Wasser war danach jedenfalls sauber. Ich meine, vielleicht war es auch schon vorher sauber, aber danach war es jedenfalls sauber.
Wir sollten noch drüber reden, was denn jetzt eigentlich Problematisches im Wasser überhaupt sein kann und welche Aufbereitungsmethode jetzt gegen was davon hilft. Also, was wahrscheinlich jeder am ehesten kennt, sind eben Bakterien, die da im Wasser sein können, zum Beispiel pathogene E. coli-Stämme, Salmonellen oder auch Cholera-Bakterien. Es können auch Protozoen drin sein. Das sind eukaryotische Einzeller, zum Beispiel Amöben oder auch Geiseltierchen. Die lösen dann beide, also Bakterien und Protozoen, vor allem verschiedene Durchfallerkrankungen aus. Dann gibt es noch Viren, zum Beispiel Hepatitis A, aber auch zum Beispiel das Poliovirus, also umgangssprachlich auch bekannt als Kinderlähmung. Und außerdem können im Wasser auch Schwermetalle sein, zum Beispiel Blei oder Kupfer. Natürlich auch noch diverse Chemikalien, wie zum Beispiel Pestizide oder Dünger irgendwie aus der Landwirtschaft. Sowohl Schwermetalle als auch Chemikalien bekommt man mit keiner der von uns genannten Aufbereitungsmethoden weg. Aber Chemikalien, die gibt es eben typischerweise eben aus der Industrie oder dem Ackerbau. Wenn man also so einen Bach vom Berg hat und auf dem Berg keine Industrie oder mehr Ackerbau mehr obendran ist, dann sind da in der Regel auch keine Chemikalien drin. Bei Schwermetallen ist es so, die machen typischerweise nicht direkt krank, stattdessen lagern die sich über die Zeit im Körper an und je mehr sich ansammelt, desto höher ist dann die Wahrscheinlichkeit von Organschäden. Also solange die Konzentrationen nicht allzu hoch sind, sind die kein Problem. Und normalerweise, wenn man jetzt zum Beispiel aus dem Bachwasser nimmt, dann sind da vielleicht natürliche Konzentrationen drin, die sind aber gering genug, dass es kein Problem ist. Oder es kann sein, dass dann noch Bergbau oder Minen obendran sind, dann ist die Konzentration gegebenenfalls ein bisschen höher. Dann sollte man sich halt überlegen, wenn man das weiß, dass die da sind, dass man vielleicht dann nicht von diesem Bachwasser nimmt oder andersrum. In der Leitung kann es natürlich auch sein, dass Schwermetalle drin sind. Kennt man ja sogar in Deutschland das Problem, Bleirohre zum Beispiel. Wenn man da jetzt einmal auf einer Reise von irgendeiner Quelle trinkt oder aus einer Leitung, deren Werte über den Grenzwerten liegen, dann ist das kein Problem, wenn man das einmal überschreitet, weil sich das dann, wie gesagt, im Körper nur auf die Dauer ansammelt. Wenn man jetzt sein ganzes Leben lang da wohnt, wo man so eine verseuchte Leitung hat und immer draus trinkt, dann ist das eine andere Sache. Dann ist es schon eher ein Problem. Für Reisende allerdings, die halt jeden Tag aus einer anderen Quelle trinken, ist es dann nicht so relevant.
Da ist das Risiko quasi ausreichend gestreut, was Schwermetalle angeht. Ja, kommen wir zu den Pathogenen, die jedenfalls teilweise durchaus eben von diesen Aufbereitungsmöglichkeiten, die wir gerade genannt haben, beseitigt werden können. Zum einen die Viren. Viren sind zu klein, als dass sie von den üblichen Filtern rausgefiltert werden würden. Aber der Steripen, also mit UV-Strahlung, das Abkochen oder die Chlortabletten, die töten auch relativ zuverlässig Viren ab. Allerdings, gute Nachricht, auch Filternutzer, die ihr Wasser eben mit Filtern aufbereiten, auch die können einigermaßen beruhigt sein, was Viren angeht. Denn bis auf das Hepatitis-Virus kommen gefährliche Viren im Wasser eigentlich nur dann vor, wenn das Wasser von Menschen zuvor verunreinigt wurde, also durch Kot oder Urin. Und an solchen Wasserquellen, die jetzt nennenswert mit Kot oder Urin vom Menschen verunreinigt sind, bedient man sich ja dann doch eher selten. Wenn nur Kühe in das Wasser reingepinkelt haben, dann können davon eigentlich keine für den Menschen gefährlichen Viren ins Wasser gelangen. Es gibt nur eine einzige Ausnahme, wie schon gesagt, Hepatitis A. Das heißt, das einzige Virus, mit dem das Wasser kontaminiert sein könnte, das für den Menschen gefährlich ist, wäre dann das Hepatitis A-Virus. Aber dagegen sollte man ja eigentlich geimpft sein. Und dann ist auch das kein Problem. Das heißt, dann kann man, wenn man dagegen geimpft ist, kann man gefiltertes Wasser sorglos trinken, wenn man halbwegs sicher ist, dass da kein Mensch flussaufwärts quasi reingepinkelt oder reingekackt hat. Bleiben dann noch Bakterien und Protozoen, die bekommt man aber halt eben durch alles. Also um die geht es letztlich eigentlich vor allem bei der Wasseraufbereitung. Ne? Die bekommt man weg durch Abkochen, durch UV-Strahlung, durch die Filter und durch Chlor ziemlich zuverlässig. Also das ist eigentlich echt quasi Hauptziel dieses Wasseraufbereitens, die Bakterien und die Protozoen wegzubekommen. Ja, vielleicht noch kurz für die Biologie-Nerds unter euch, die sich vielleicht jetzt fragen, ja Moment mal, was ist eigentlich mit Archäen? Gibt ja nicht nur Bakterien und Eukaryoten, also die Protozoen, gibt ja auch noch Archäen. Da kann ich tatsächlich sagen, überraschenderweise, und es überrascht wohl auch viele Biologen, ist aktuell kein einziger Archäenstamm, keine einzige Archäenart bekannt, die für den Menschen krankheitserregend wäre. Das heißt, die sind sowieso harmlos, die braucht man eigentlich bei der Wasseraufbereitung überhaupt nicht berücksichtigen und deswegen kamen die jetzt hier in unserer Aufzählung auch nicht vor.
Ja, nochmal ein kleines Fazit zur Zusammenfassung am Ende. Also Filter sind in der Regel gut genug. Wir haben aber trotzdem Filter und einen Steripen dabei. Das ist noch besser, noch sicherer. Da können auch mal Menschen reingepinkelt haben dann oberhalb von uns.
Und es ist ja, geht ja auch ein bisschen um Redundanz, oder? Falls halt mal eins kaputt geht oder so, dass man einfach ja, Redundanz, zwei verschiedene Mechanismen hat, um Wasser aufzubereiten, ist grundsätzlich immer nicht verkehrt, wäre aber jetzt auch nicht unbedingt nötig wahrscheinlich.
Irgendeine Art der Wasseraufbereitung dabei zu haben, lohnt sich aber auf jeden Fall, ob jetzt Filter oder Steripen oder Chlortabletten oder sonst was. Denn es geht nicht nur darum, nicht so viel Plastikmüll dadurch zu verschwenden, nicht so einen großen Fußabdruck zu hinterlassen, sondern es geht halt auch darum, unabhängiger zu sein zum Beispiel. Also wenn man halt jetzt sich immer auf gekauftes Wasser verlassen möchte, das gibt's halt eben nicht überall. Zumindest bedeutet es dann halt, dass man entweder beim letzten Laden so viel Wasser kaufen muss, um das bis zum nächsten Laden, den man sicher kennt, zu schaffen. Und das kann halt in der Mongolei oder in Zentralasien durchaus mal einige Tage sein. Und mit einer Wasseraufbereitungsmethode ist man da halt deutlich unabhängiger, weil man eben auch von Quellwasser, von Bächen und Flüssen das Wasser nutzen kann. Außerdem ist es ja auch nicht so teuer in der Anschaffung, so ein Filter oder ein Steripen. Also eigentlich ist es super günstig dafür, dass man dadurch sein Leben lang im Grunde sauberes Wasser produzieren kann aus allem Möglichen. Und wer jetzt das alles nochmal aus irgendeiner anderen Quelle in Textform haben möchte, haben wir auch noch einen Artikel von Stefan Böhm zur Wasseraufbereitung in den Shownotes verlinkt.
Auch ein ehemaliger Radreisender, by the way.
Ja, damit kommen wir dem Ende der Episode näher und stehen ja vor der Tür zu Singapur, wo das Leitungswasser übrigens wieder wunderbar trinkbar ist, was ja hier für Südostasien durchaus Ausnahmefall ist. Die nächste Episode ist auch tatsächlich schon wieder in circa einer Woche geplant. Das wollen wir eigentlich einhalten, weil wir diese Episode vor allem Singapur widmen wollen und auch gewissen Jubiläen, die wir dort feiern können. Unter anderem haben wir nämlich eine Grenze überschritten, eine Kilometergrenze auf dieser Tour.
Ja, wir haben in den letzten Tagen tatsächlich die 40.000 Kilometer-Marke überschritten. Aber ja, da werden wir dann in der nächsten Episode noch ein bisschen was dazu sagen. Da kommen noch ein paar andere Meilensteine dazu, zufällig. Und deswegen haben wir da geplant, eben in der nächsten, in der Singapur-Episode quasi noch mal ein bisschen ausführlicher drauf einzugehen auf die 40.000-Marke, aber eben auch auf andere Meilensteine, die wir hier um diese Zeit rum gerade so überschritten haben. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Ich hoffe, ihr habt immer eine gewisse Vorfreude auf unsere nächste Episode, so wie wir natürlich auch. Und insofern, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.